Hallo und herzlich willkommen, besser gesagt einen wunderschönen guten Morgen hier zur WrestleMania Night One Review. Heute mal mit zum Anfang etwas ungewohnter Stimme vielleicht für einige, aber einige kennen mich vielleicht auch noch aus der Ringecke damals. Ich bin der Philipp, ich bin wieder mit am Start, freut mich sehr, aber die Altbekannten sind natürlich auch wieder mit am Start. Fangen wir an, der Chris natürlich auch. Servus Chris.
Ja, servus Leute, servus Philipp, schönen guten Morgen.
Auch dabei wieder live aus Istanbul. Schön, dass du dabei bist, lieber Jan. Servus, Jan.
Servus, Leute. Hallo und guten Morgen.
Und natürlich, er darf nicht fehlen, unser David. Servus, David.
Servus, Philipp. Guten Morgen. Ich bin echt schon müde.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, nach dem ja doch wahrscheinlich längeren Abend als geplant. Ja, wollen wir auch gleich einfach reinstarten, würde ich meinen. Und zwar gehen wir in die Pre-Show, die wieder vom Panel eröffnet wurde, von Kayla natürlich an der Seite, Jerry Lawler, Booker T, neuestes Hall of Fame-Mitglied, John Bridger Layfield und Peter Rosenberg. Ja, das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass die Fans, die da in der Nähe standen, alle ziemlich gut drauf waren. Alle ein bisschen Stimmung gemacht haben. Booker T war auch sehr überschwänglich in dieser Sache. Ist sehr, sehr gut auf die Fans eingegangen. Ja, dann ging es eigentlich auch schon los. Man hat der Reihe nach die Hype-Videos zu den Matches gezeigt. Angefangen hat man mit dem Main-Event des Abends mit Sascha gegen Bianca. Hat man ein schönes Promo-Video gezeigt. Man hat auch nochmal erwähnt, dass das auch das erste Women's-Single-Match sein wird, was als WrestleMania-Main-Event steht. Vorher gab es ja schon mal ein Women's Match, das war allerdings das Triple Threat Match. Wie steht ihr eigentlich dazu, dass dieses Mal das erste Mal war, dass zwei Women's in einem Single Match ein Main Event gemacht haben? Chris?
Ja, eigentlich war ja der Opener der prominentere Spot. Da war ja geplant, dass da der große Bob kommt, das erste Match nach über einem Jahr vor Crowd. Aber leider war es im Endeffekt ja dann doch nicht so, wie er hofft, das Ganze durch die Umstände.
Ja, leider nicht, leider nicht. David, was sagst du denn zu den zwei Damen im Main Event?
Ja, man kann sagen, sie haben sich auf jeden Fall verdient. Die Entscheidung war vermutlich schwer, ob es jetzt der WWE-Titel wird oder doch der Frauentitel, aber im Endeffekt war die Entscheidung richtig und auch klar auf der Hand.
Und da stimme ich dem David, ja, ich stimme dem David halt zu. Es war nachvollziehbar, wenn wir uns schon zwei Nächte haben, dass die Frauen eines enden werden und dann hat es schon zwei oder drei Jahre jetzt gedauert, bis die Frauen wieder im Main Event stehen dürfen bei WrestleMania.
Ja, das sehe ich am Ende ganz genauso wie ihr, für mich auch verdient. Es war auch ein Aufbau dahinter, es gab eine Story dahinter. Der Royal Rumble, also die Royal Rumble Siegerin besser gesagt, stand einfach im Main Event, so wie sich das gehört. Und danach ging es weiter, man hat noch die Raw Tag Team Championship in der Promo gezeigt, dann gab es noch ein Paket zu Cesaro gegen Seth Rollins, wo man auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, dass man den Swing ja wieder overbringen möchte, dass Seth ja nicht in den Swing geraten möchte. Ob ihm das gelungen ist, da werden wir drauf später eingehen. Dann gab es noch das highly anticipated Match Bunny und Breeze gegen Miss Mo, habe ich sie mal getauft auf meinen Schriftzügen hier. das wurde uns noch vorgestellt und dann gab es noch den Card-Rundown zum Matchcard von Night 2. Anschließend noch ein kleines Promo-Video zu Shane gegen Braun. Und dann ganz am Ende, das fand ich von der Reihenfolge her eigentlich ganz praktisch gemacht, hat man das Promo-Video zum WWE-Championship gezeigt, was ja dann am Ende auch die Show eröffnen sollte. Ja, das war unsere Pre-Show im Endeffekt. Keine Matches diesmal. Man wollte eben mit dem Match in der Main-Show gleich reinstarten. Und ich denke, das war auch der richtige Weg. Oder wie seht ihr das, Jan?
Ja, ich muss nur dazu sagen, dass ich leider die Pre-Show verschlafen habe. Und ich dann nur die Umwelt eigentlich mitbekomme, da mit euch noch herumgeschrieben habe. Und dann keine Ahnung, warum ich dann eingeschlafen bin. Und bin dann aufgewacht und so, ja, jetzt geht's los. Und der Chris, fast, du hast schon was verpasst. Und ich so, nein, das erste Match verpasst. Und ja, Gott sei Dank ist dann erst und später losgegangen, dank dem Unwetter, für mich halt. So Chris, vielleicht beantwortest du die Frage.
Ja, war natürlich gut gewählt, kurz formuliert.
Gut, dann würde ich auch sagen, ich will David jetzt nicht übergehen, aber ich denke, wir gehen einfach gleich in die Main Show rein.
Ist schon alles gesagt, passt schon.
Ja, das dachte ich mir nämlich. Genau. Und dann geht die Main Show los. Wir sehen Michael Cole neben seinen zwei Kommentatorenpartnern, die ich gerade leider namentlich vergessen habe. Samoa Joe und
Byron Saxton. Auf die Sprünge helfen.
Dankeschön. Genau. Sind mir doch glatt die Namen entfallen so früh am Morgen. Ja, und da wäre meine erste Frage an euch. Es gab über die Tage schon ein paar Leaks. Die Stage, wie fandet ihr die? Ich persönlich fand die Stage nämlich wirklich überragend und das ganze Setup hat mich doch ziemlich auf Mania gehypt. Ich weiß nicht, David, wie ging es denn dir damit?
Ich sehe es genau wie du. Für mich war es persönlich eigentlich die beste WrestleMania-Stage, die es je gab. So. Es hat einfach komplett zum Thema gepasst. Und ich fand auch die Entscheidung mutig, dass sie nicht das vorhandene Schiff mit einbeziehen, sondern einfach ein eigenes riesiges Schiff bauen. Es hat einfach extrem gut dazu gepasst, auch mit den Segeln, wo das WrestleMania-Logo quer oben ist. Hat einfach extrem gut gepasst, haben sie super inszeniert, einfach perfekt. Kann man fast nicht besser machen.
Kann ich eigentlich nur zustimmen, David. Richtig gut gemacht. Auch das mit Drohnen fand ich ziemlich cool. Aber es gab dann halt ein paar Sachen, die mich dann am Anfang schon leider geärgert haben, wo ich dann komplett raus war. Aber glaube ich, da kannst du dann mehr dazu sagen, Philipp. Und David sage ich jetzt da. Chris, was sagst du zu der Stage?
Ja, war auf jeden Fall eine der besseren. Die beste war es nicht. Die ist für mich noch immer die eine, ich glaube in Florida war es mit dem Riesenrad im Hintergrund. Ich glaube, die kann so schnell dann wirklich gar nichts übertreffen. Aber auf jeden Fall mit einer der besten. Vor allem auch für die Umstände und so weiter. Glaube ich, mehr kann man da auch nicht rausholen. Wirklich Lob an die WWE dafür.
Ja, muss man definitiv sagen. Also bei der Stage haben sie wirklich extrem viel rausgeholt. Ja, wir schauen uns dann mal an, was bei manchen Entrances vielleicht noch passiert ist oder während manchen Matches, da ist ja doch der ein oder andere Fauxpas passiert, aber das passiert eben der Umstände entsprechend. Ja, dann ging es los mit dem ja doch etwas überraschenden Bild, nämlich mit Vince McMahon persönlich, der mit den ganzen Superstars auf der Bühne steht und alle persönlich begrüßen möchte zu WrestleMania, der sehr, sehr froh darüber ist, dass er wieder vor Fans oder dass sie wieder vor Fans veranstalten können. Ja, bedankt sich und begrüßt alle lautstark zu WrestleMania. Und dann gab es noch America the Beautiful. Ja, und dann war man eigentlich so weit, dass man sagen konnte, okay, Ladies and Gentlemen, jetzt kann es losgehen. Wir sind alle hyped, wir sind alle bereit. Und dann schaltet man aufs Kommentatorenpult und es heißt, nichts da. Wir müssen nochmal Zeit überbrücken, dank des Wetters. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war für mich schon der erste Moment, wo ich dachte, na, ob das hier alles so den Verlauf nimmt, wie man sich das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, Chris, wie ging es dir denn damit?
Ja, das war irgendwie ziemlich unglücklich gewählt. Zu Vince McMahon noch, ich war sehr überrascht, dass er die Pandemie so anerkennt plötzlich, war ja nicht immer so. Fand ich gut natürlich und war auch lustig, die Fiend bzw. die Blade Runner Alexa Bliss direkt hinter Vince McMahon, sah auch sehr cool aus. Und ja, man hat es nicht gut gewählt, man eröffnete die Show riesengroß und dann 2-3 Minuten später hieß es schon über die Lautsprecher, ja, ist es wieder diese Unwetterwarnung, da hätte man auch direkt sagen können, ja, halbe Stunde später, vielleicht eine Stunde später, dann starten wir. Das verstehe ich nicht ganz, warum man das dann so groß gestartet hat, wenn man eh schon gesehen hat, auch dass es nicht halten wird, jetzt über 3-4 Stunden.
Ja, David, du vielleicht, wie siehst du das Ganze?
Im Grunde hat Chris schon alles gesagt, er hat... Also ich kann da nicht wirklich viel hinzufügen, außer vielleicht halt, dass es vielleicht ein bisschen schlecht gewählt wurde, weil, was sage ich jetzt, weil halt der Fokus, der Tunnelblick von McIntyre und Lashley darunter gelitten hat. Und das kennen vermutlich alle, die Profisport gemacht haben oder generell Sport einfach. Da ist der Fokus weg und den brauchst du einfach. Und das hat halt darunter gelitten, aber da kann WWE nichts machen dagegen. Außer sie sagen wirklich, ja,
wir reden. Ja, doch, es wäre ja einfach gewesen. Man hat im Endeffekt um 2.40 Uhr gestartet. Dann kann man auch direkt sagen, man startet um 2.30 Uhr und nicht um 2.04 Uhr oder so, dann sagen, okay, nein, geht doch nicht. Das war irgendwie schon sehr, sehr komisch.
Mhm. Ja.
Finde ich auch so, weil es ist so schwierig, dann wieder fokussiert zu sein. Und ja, die Umstände waren dann auch nicht leicht im Match, wenn wir dann zum Match kommen, da noch alles so slippery und nass und feucht war. Ach, ganz schwierig, ganz schwierige Entscheidung, aber ja, sie haben es dann dementsprechend gut gemacht.
Ja, das Ganze haben sie dann nämlich so aufgelöst, dass sie in der Zwischenzeit praktisch jeden, der bei WrestleMania auftritt, noch ein Interview, geben, noch ein bisschen Zeit am Mikrofon. Im Prinzip haben eigentlich alle das gesagt, was schon klar war. Es diente halt einfach der Überbrückung. Ein ganz lustiges Detail fand ich bei Bobby Lashley und Drew McIntyre, als MVP Bobby Lashley zurückhalten will und dann niemand anderes als Jamie Noble kommt, der dann den ungefähr drei Kopf größeren Drew McIntyre zurückhält. Kleines lustiges Detail. Dann, ja, gab es noch eine sehr, sehr gute Promo, fand ich, von Seth Rollins. Die hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen sogar für dieses Überbrückungssegment. Und auch die Promo von KO fand ich sehr, sehr gut. Aber ja, KO und Seth Rollins sind ja vom Prinzip her zwei, auf die man sich verlassen kann in der Hinsicht, denke ich.
Und die hatten auch mega Spaß, was man ihnen angemerkt hat. Und die wirkten auch menschlich und nicht in ihrer WWE-Superstar-Rolle. Da hatte ich fast schon AEW-Vibes. Das war wirklich sehr schön, das zu sehen, dass sie dann auch wirklich die Freude damit haben. Und man ihnen da auch vertraut im Endeffekt.
Definitiv, also das hat man wirklich den Wrestlern angemerkt, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, es war halt auch einfach gut, dass sowas mal passiert. Das klingt vielleicht doof, aber man konnte einfach mal sehen, wie sie von sich aus improvisiert im Charakter wirken müssen und das haben sie halt wirklich größtenteils sehr, sehr gut gemacht. In der Hinsicht Hut ab. Ja, und dann ging es um deutscher Zeit 2:34 Uhr dann auch endlich los. Und zwar eröffnen unsere zwei Hosts, Co-Hosts, nämlich Titus O'Neil und Hulk Hogan die Show. Ich habe mich ja schon drauf gefreut, was Hulk Hogan diesmal sagen wird, wo man auftritt, aber das hat ja diesmal leider Titus O'Neil übernommen. Mal schauen, wenn man nächstes Jahr wieder in Texas ist, ob dann der Hulk da nochmal probieren darf, wo man auftritt. Ja, und dann ging es los mit unserem ersten Match, nämlich mit dem WWE Championship Match Drew McIntyre, der Herausforderer gegen den Almighty WWE Champion Bobby Lashley. Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass entweder das Match oder das Women's Match als Opener oder als Main Event stattfindet. Aber im Endeffekt fand ich eine gute Wahl als Opener. Ich gehe mal kurz das Match durch, was denn abgelaufen ist. Drew kam als erstes raus. Leider hat er bei seiner Entrance mit dem Schwert ein bisschen gefailt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er hat es praktisch eigentlich gar nicht nach unten gedrückt bekommen. Weiß nicht, wo da das Problem lag. Aber da ist mir jetzt erstmal aufgefallen, wie stark eigentlich diese Stage im Hintergrund ist. Ich weiß nicht, wie ging es euch damit, gerade bei der Drew McIntyre Entrance, so ein bisschen von unten nach hinten gefilmt, auf Weitsicht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, oder? Wie fandet ihr das, Jan?
Also, wenn man so hingeschaut hat, hat man schon gesehen, das ist alles top geplant gewesen. Und ja, leider hat er ein bisschen gefailt. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Das haben wir auch aufgeschrieben. Aber ja, mir ist die Stage nochmal sehr gut gefallen. Und das Einzige, was mich halt immer noch stört, seit WrestleMania 34, sind diese dummen 3D-Effekte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es sind einfach sowas von nervig und hässlich. Wenn sie wenigstens anschaulich wären, sind sie leider nicht.
Ja, David, du vielleicht, wie siehst du die 3D-Effekte?
Die Realitätseffekte bin ich auf der Seite von Jan, die kann man sich getrost sparen. Die haben für mich keinen Effekt, außer bei Cesaro vielleicht, weil da passt es wirklich gut rein.
Bei manchen Charakteren passt es halt, aber bei jedem das irgendwie so zwanghaft einzubinden, finde ich auch. Halte ich auch für Schwachsinn.
Da geht es mir eigentlich wie euch. Ganz stark aufgefallen ist es mir. Ich glaube, es war eigentlich so zwischendrin mal, als dieses Skelett über dem Stadium hervorkam und dieses Schwert in der Hand hielt. Und das Schwert war ungefähr so groß wie das komplette Stadion. Das war halt völlig überdimensional. Ja, der hat mich auch ganz schön rausgenommen. Ich finde auch, man sollte es besser dosieren und dann, mal schauen, wo man ansetzen kann, es auch verbessern. Aber naja, sei es wie es sei, wir gehen mal das Match durch. Wir hatten einen ganz guten Anfang zwischen Drew und Bobby mit einem kleinen Kräftemessen zwischen den beiden. Und dann gab es eine schöne Belly-to-Belly, ja, oder mehrere Belly-to-Bellys von Drew McIntyre, die wirklich sehr, sehr gut aussahen. Lashley auch gut gesellt. Dann ging es nach draußen. Dort verlor Drew dann etwas die Oberhand an Lashley. Der hatte dann ein bisschen Heatphase. McIntyre konnte dann aber recht zeitnah wieder zurückschlagen. Und ja, das ging alles ziemlich hin und her. In meinen Augen war das sogar ein sehr, sehr guter Opener. Es waren sehr, sehr schöne Wrestling-Moves dabei. Den Belly-to-Belly, den habe ich schon angesprochen von Drew McIntyre. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es gab einen sehr, sehr schönen, ja, wie so eine Art Alabama-Slam, bloß nicht in der herkömmlichen Art, sondern dass der Gegner halt andersrum auf dem Rücken lag, also Rücken auf Rücken, und er dann sozusagen mit dem Gesicht nach vorne geknallt wurde. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und ja, sehr innovative Moves. Und dann kam mir so ein bisschen in die Endphase, als Drew dann auf einmal 3 Future Shock DDTs am Stück gelangen, wo man schon dachte, das könnte eventuell schon der Win sein. Aber nein, Kick-Out von Bobby Lashley bei 2,5. Dann hatten wir noch einen sehr, sehr schönen Dive von Drew McIntyre übers Top Rope. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Drew ist doch ziemlich hart auf dem Steißbein gelandet. Da standen MVP und Bobby Lashley in meinen Augen ein bisschen zu weit auseinander, aber da könnt ihr ja vielleicht auch noch was sagen.
Habe ich auch genauso gesehen, ja.
Habe ich mir auch notiert.
Also ich sehe, wir sind einer Meinung. Sehr schön. genau, dann kommt Bobby aber im Ring wieder zurück. Und dann gab es eine sehr, sehr schöne Kombi vom Spinebuster in den Kimura-Lock. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Szene erinnern könnt, an diesen schönen Konter.
Sehr, sehr gut, weil ich habe es mir aufgeschrieben und das hat so gut gewirkt. Man hat aber gesehen, dass Mackie da voll weggerutscht ist vorhin. Ja. Und hat sich gut aufgefangen, es war sowas von rutschig, und auch einmal am Turnbuckle hat er sich dann noch befreit, oder Lashley hat ihn gehalten. Ich muss mir diese Szene nochmal anschauen, weil es war auch sehr knapp.
Ja, das gab es leider gerade im Opener öfters, wie du angesprochen hast. Das war auch im Laufe des Abends dann hier und da mal zu sehen. Gott sei Dank im Ring dann weniger. Ja, und dann gibt es tatsächlich den Hurt Lock von Bobby Lashley, in dem sich McIntyre windet und wendet und versucht rauszukommen. Er kontert es auch nochmal, er dreht sich auch nochmal, aber es endet dann so, dass McIntyre mehr oder weniger bewusstlos wird, nicht abklopft und Lashley ja durch ein K.O. praktisch seinen Titel verteidigt. Für mich überraschend, aber in einem sehr, sehr guten Opener und für mich besser als erwartet. So, jetzt habe ich das Match gerundown, jetzt dürft ihr gerne sprechen. Ich würde mal beim David anfangen.
Ja, gut. Ich bin da vermutlich fast alleinige Meinung, aber ich finde es noch immer fast Bullshit, dass Lashley gewonnen hat. Aber es war halt im Endeffekt die richtige Entscheidung, weil hätten sie den Almighty WWE Champion gleich verlieren lassen bei seiner, ersten richtigen Titelverteidigung, wäre einfach eine Katastrophe gewesen. Sie haben ihn jetzt einen Monat aufgebaut und dann lassen sie ihn verlieren, das wäre keine Option gewesen. Also einen Monat aufbauen als Champion, meine ich. Aber von dem her, ich finde es noch immer schade, weil für mich hätte Main Event um den Titel fast Sheamus gegen McIntyre heißen müssen, aber ja gut, das war dann eh klar, dass sie den nicht so aufbauen. Es kam, wie es kommen musste, aber im Allgemeinen hat mich das Match generell auch enttäuscht, weil ich mir echt mehr erwartet habe. Es war nicht so gut, als ich mir wirklich erhofft habe von dem Match. Aber was meint ihr dazu, Chris?
Ja, du hast es vorher selbst schon angesprochen, den Tunnelblick. Und ich kann mir schon vorstellen, also für mich als Zuschauer, mir ist es so gegangen, ich habe nicht gewusst, wann das Match beginnt. Zuerst einmal überhaupt, findet WrestleMania heute statt? Dann war so auf Twitter hat man gelesen, da könnte 1 bis 2 Stunden Verschiebung sein. Dann startet die Show doch pünktlich, dann ist doch wieder nichts. Dann startet das Match auf einmal. Für mich als Zuschauer, somit schon einmal irgendwie, war ich nicht so drinnen von Beginn an. Und ja, wie der Jan schon erwähnt hat, die beiden sind sehr viel gerutscht auch. Ich hatte schon auch ein wenig Angst manchmal, dass da wohl nichts schief geht und auch nichts verbotscht wird. Und die beiden hatten schon zu kämpfen damit und das war einfach so unglücklich in allen Umständen einfach. Man hat es auch auf der Ringmatte teilweise gesehen, die Spuren, wie er wegrutscht. Und ja, die beiden haben sehr gelitten und haben, finde ich, dann auch noch das Beste draus rausgeholt. Und unter normalen Umständen, wenn das Match um 2 Uhr startet, ohne Regen, bei gutem Wetter, wäre das komplett anders gewesen. War auch das Match, worauf ich mich fast am meisten gefreut habe, weil Bobby Lashley über fast ein Jahr jetzt stark dargestellt wurde, Drew McIntyre seit der letzten WrestleMania stark dargestellt wurde, beziehungsweise seit dem Rumble, also seit über einem Jahr schon. Und es war für mich das Big Match an diesem Wochenende. Und dass die jetzt so litten, das tut mir wirklich so leid für die beiden. Und was noch negativ war, war die 2K-Crowd, sprich die vom Thunderdome, die eingespielte. Da hat die Regie ganz schön viel gespielt. Einmal komplett laut, dann leiser, dann wieder voll laut. Und das hat dann auch noch einmal dazu beigetragen, dass das Match mich dann nicht ganz so abholen konnte, wie sich jeder erhofft hat. Und mir tut einfach nur jeder Beteiligte leid, dass sie da nicht das zeigen konnten, was man sich erhofft hätte.
Also ich stimme dich auch eigentlich fast komplett zu. Ich bin erst reingekommen, wo dann dieser Stare-Down zwischen Lashley und McIntyre war mit diesem Gimme-Bitch von Bobby Lashley. Das war ziemlich gut. Und dann bin ich reingekommen, aber mit diesen generischen Sounds, der mich immer rausgebracht. Jedes Mal. Und weiß nicht, der am Mischpult, der hat sich da ausgetobt und irgendwie, vielleicht war es ein Anfänger, keine Ahnung. Der spielt die ganze Zeit am Regler herum, leise, laut, dann wieder voll laut. Keine Ahnung, warum man die Fans, vielleicht ist das eine Regelung in den USA, dass die Fans nicht schreien dürfen, jubeln dürfen, etc. Aufstehen dürfen sie sowieso ja, nicht.
Aber es wurde im Laufe des Events dann fast komplett abgeschalten, von dem her glaube ich auch nicht. Das war einfach nur ein Fehler der Regie, der WWE in dem Fall.
Nee, im Main Event, als Sasha Banks rauskam, war es wieder extrem.
Genau, ja. Das war komisch. Und zwischendurch, zum Beispiel bei Omos oder so, da war es wieder fast gar nicht teilweise. Und komplett unverständlich, warum man das so gespielt hat, das ganze Event.
Ja, zum Finish aber ganz schnell noch. Ich fand das Finish super, weil man eben Lashley als glaubwürdigen Champ darstellt und wirklich stark macht. Einen McIntyre, der fast ein Jahr in der Pandemic-Era, wenn es das der offizielle Name ist, wirklich komplett dominiert hat. Und ja, McIntyre den Titel nochmal zu geben, wäre der größte Fehler gewesen, weil McIntyre-Promos sind meistens einschläfernd und immer das Gleiche. Ja, verdienter Sieg von Bobby Lashley.
Und zum Sieg, da möchte ich dir auch nochmal bekräftigen, das war schon richtig so. Ich habe auch auf Drew McIntyre getippt persönlich, aber ich finde das schon gut, weil eigentlich Lashley jetzt mit nach einem Mal den Titel abzunehmen, das wäre fatal gewesen und das passt schon. Und Drew McIntyre hat nicht aufgegeben, sprich man kann da noch sehr viel draus machen. Nur die Frage ist halt, bringt man jetzt den Payoff beim Money in the Bank Pay-Per-View im Thunderdome?
Ich sag mal so, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich, ihr habt das schon gut zusammengefasst. Man hat ja mit Lashley wirklich einen starken Charakter aufgebaut und ich hoffe, man zieht es einfach durch. McIntyre braucht jetzt auch nicht unbedingt schon wieder den Titel. Man hat ihn zu einem starken Charakter entwickelt, zu einem Main-Eventer und da braucht man nicht immer den Titel. Gut, bevor wir jetzt zu dem nächsten heiß ersehnten und erwarteten Match kommen, würde ich gerne mal noch eure Sternebewertung wissen. Jan, fang du doch gerne mal an.
Ja, das wird euch überraschen, aber es sind wegen den ganzen Umständen nur 3,25.
Okay, Chris, was sagst du?
Ja, vom Match selbst hätte ich auch 3,25 bis 3,5 gegeben, aber einfach als Mitleidsbonus auch ein wenig 3,75, weil sie dann doch aus diesen schwierigen Umständen das Beste draus gemacht haben und das bestimmt der schwierigste Spot am ganzen Tag war.
Ja, ich bleib da konsequent, ich bleib da stur. Es war für mich 3 Sterne, es war nicht mehr, nicht weniger. Ich war enttäuscht.
Okay, also ich sehe, ihr seid alle so im Dreierbereich, dann will ich den Schnitt auch mal noch anheben, weil ich war tatsächlich ja, positiv von dem Match angetan, muss ich sagen. Und deswegen bin ich am Ende auch bei glatt 4 Sternen gelandet. Vielleicht cool. Auch ein bisschen,
wow.
Ja, doch tatsächlich, weil mir der Impact im Match eigentlich sehr gut gefallen hat zwischen Drew und Bobby. Ich fand, das war eine gute Chemie. Es waren schöne Wrestling-Moves dabei, also für den Opener, für die Umstände, ja, wenn es vielleicht normale Umstände gewesen wären, hätte ich eine 3,75 gegeben, aber so, ja, sehe ich es doch tatsächlich als 4-Sterne-Match. Aber so gehen die Meinungen auseinander. Ja, und vom Opener, der heiß ersehnt war, zum nächsten heiß ersehnten Match, zu unserem Tag Team Women's Turmoil Match. Ja, es geht los mit Lana und Naomi, die gegen Billy und Carmella antreten. Ja, Billy auch schön, wie sie versucht, Carmellas Entrance nachzumachen. Auch nicht ganz so schlecht gewesen. zumindest, wie man sieht.
für mich sogar einer der besten Momente in dem Match, weil ich natürlich schmunzeln musste.
Es gab ja auch während des Matches immer mal so Anwandlungen von Billy, wie sie versucht, Carmella nachzumachen. Eigentlich ganz amüsant. Ja, mal schnell zusammengefasst, Lana und Naomi sind die ersten beiden, die ausscheiden. Carmella hilft beim Pin. Kleines, aber feines Detail. Danach kommt nämlich das Riot Squad raus. Ja, und dann gibt es eigentlich dieselbe Pin-Sequenz nochmal. Ja, Carmella will wieder beim Pin helfen. Diesmal merkt es der Ref aber. Danach gab es nochmal ungefähr 2 Minuten extrem viel hohes Gequietsche von Carmella, was mir ein bisschen dazu geführt hat, dass ich den Turn runterdrehen muss. Bis dann ja, die Riot Squad den Pin einfahren konnte. Und da gab es dann nach noch die Heel-Attacke von Carmella. Danach kamen dann Mandy Rose und Dana Brooke heraus. Was mich überrascht hat, das war für mich von den 5, ja, Tag-Team-Matches, wenn man es jetzt mal so sieht, das beste Match von denen. Es gab mal ein bisschen Tag-Team-Action, es ging eine kleine Zeit. Es war eigentlich ganz okay für die Umstände. Da hat auch wieder die Riot Squad gewonnen. Auch wenn unser schöner Ringsprecher meinte, dass die Riot Squad ausgeschieden ist. Aber er hat sich ja dann eine Minute später verbessert. Correction. Ja, was im Live-Programm halt passieren kann. Und als letztes Team kamen dann Natalya und Tamina. Schnell zusammengefasst, die haben auch den Sieg eingefahren. Ja, für mich der MVP des Matches, der Riot Squad. Und für mich hätten die beiden auch, ja, als Sieger hervorgehen sollen. Oder Jan, wie siehst du das Ganze?
Ja, auf jeden Fall. Die haben sich wirklich, dieser coole Moonsault war ziemlich lässig von Ruby Riott und von Liv Morgan. Diese Kombination, die haben super zusammengearbeitet. Vor allem das Outfit an Harley Quinn hat angelehnt, so ist das richtige deutsche Wort. Und ja, du hast was vergessen, dass Mandy Rose einmal richtig hergeflogen ist.
Ja, stimmt.
Vom Entrance. Es hat so witzig ausgeschaut, vor allem ihr Mimik und was sie mega überrascht. Und dann hat sie aber ein schönes Lächeln gehabt und ist zum Ring stolziert. Also das war ein toller Moment dann. Ja, das Ende halt mit diesem Superfly-Splash dann von Tamina, den kann sie überhaupt nicht ausführen. Also den macht sie sowas von schrecklich. Und ich bin sowieso kein Fan von Natalya und auch kein Fan von Tamina. Also wird das Match morgen gegen Shayna Baszler und Nia Jax einer der Matches werden, die was am schlechtesten wegkommen wird morgen. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wie ich morgen drauf sein werde, wenn es um dieses Match geht. Hoffentlich werde ich überrascht, aber ich glaube eher nicht, wenn Nia Jax dabei ist. So, Chris.
Ja, für mich am unterhaltsamsten, wie schon erwähnt, war Billy Kay. Ich musste schmunzeln, aber das spricht jetzt nicht fürs Wrestling. Für mich war das wirklich ein absoluter Tiefpunkt. Ich habe mir nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Das muss man auch mal zusammenbringen. Ich habe es auch gut gecallt. Es war das zweite Match der Card, also eigentlich der Cooldown nach einem heißen Opener, der dann irgendwie auch ins Wasser fiel, sprichwörtlich. Von dem her war es dann auch wirklich schlecht für die Crowd. Die war komplett tot. Und da war es nur gut, dass das dritte Match dann so heiß war noch einmal. Ja, zur Gewinnerin Tamina Snuka war eh klar, nachdem man uns das bei SmackDown aufs Auge gedrückt hat. Und auch mit Bret Hart wurde irgendwie schon angeteasert auf Instagram. Ich glaube, der wird morgen auftreten und dann Natalya zum Sieg gratulieren.
Ja, da kann ich noch kurz meine Meinung sagen. Mir war das Match relativ egal, weil der Aufbau so verwirrend war. Und ich wusste, das Match kann nicht wirklich überzeugen. Da war ich mir schon ziemlich sicher und ich wurde dennoch enttäuscht, gleich wie Chris. Für mich war halt nicht Billie Kay das Highlight, sondern die Entrance von Mandy Rose, einfach weil sie hingefallen ist. Das war abzusehen, nachdem die komplette Bühne ja quasi unter Wasser stand, ein bisschen. Und ja, der Gewinner war logisch. Ich dachte entweder die, weil sie gut aufgebaut wurden, oder weil sie aufgebaut wurden, halt bei SmackDown, oder halt Naomi und Lana, weil die doch irgendwie eine Geschichte haben mit Nia Jax, aber gut. Die verdienten Gewinner haben wir. Wollen wir das Match sein? Ich freue mich so wie verrückt drauf. Und ja. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann ja gleich so, ja, nee, mehr kann ich nicht sagen.
Ja, du kannst von mir aus auch gleich gerne mit deiner Sternebewertung noch fortsetzen, wenn du einmal gerade dabei bist.
Ja, klar, okay, wollte nicht vorausgreifen. ja, wie gesagt, schlechtestes Match des Abends, meiner Meinung nach. Ich gebe einfach, lass es 2,5 Sterne sein. Ich bin großzügig.
Ja, ich fange dann, geht dann gleich weiter mit 2,75.
Okay, wow. Das ist sogar über dem Durchschnitt. Ja, ich fühle mich in die 2000er zurückversetzt und das ist nicht positiv. Einzig dieser Moonsault, den ihr erwähnt habt, der war cool. Und von mir gibt es 1,75 Sterne, da es einfach über 14 Minuten ein Match auf einer WrestleMania-Card war. Und das kann ich so auch nicht akzeptieren. Das ist für mich mehr als unterdurchschnittlich.
Ja, Chris, das kann ich dich voll verstehen. Meine Bewertung geht auch in die Richtung. Ich bin aber beim glatten 2-0er-Schnitt gelandet. Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Match, das vielleicht ja aus unserer Sicht das meist erwartete, meist anticipated Match des Abends. Denn der ehemalige Landvogt Cesaro darf ran in seinem tatsächlich ersten Singles WrestleMania Match und das, obwohl er seit 10 Jahren bei der WWE ist. Und zwar als gegen niemand geringeren als gegen Seth Rollins. Fangen wir mal bei den Entrances an. Da könnt ihr vielleicht auch noch kurz was dazu sagen. Zum einen Seth Rollins Entrance und zum anderen, wie steht ihr dazu? Mich hat es extrem gestört, dass während der Cesaro Entrance einfach noch ein Promo-Video eingespielt wurde. Ich weiß nicht, Chris, wie fandest du das Ganze denn?
Ja, das darf man einfach nicht bringen und schon gar nicht bei WrestleMania. WrestleMania lebt von ihren großen Entrances. Der muss von Anfang bis zum Ende, bis er im Ring ist, durchgehen und groß wirken und nicht mit einem Video unterbrochen werden. Das ist ein absolutes No-Go, meiner Meinung nach.
Da stimme ich dir zu. Und das hat mich so geärgert. Da kriegt Rollins einen neuen Entrance und der wird nicht komplett durchgezogen. Und Rollins schaut dann auch nicht zur Stage, wo sein Gegner dann rauskommt. Stattdessen brechen die ihn halb ab, wo er im Ring stand, und bringen dieses gleiche Videosegment wieder, was sie bei SmackDown gebracht haben.
Ja, ihr habt ziemlich alles gesagt, aber was ich noch sagen kann, der neue Theme-Song von Seth Rollins ist unfassbar gut. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Ja, das auf jeden Fall.
Und vor allem den kann man auch einsetzen, wenn ja endlich dieses katastrophale Gimmick los wird.
Das ist uns seit der Einführung letztes Jahr niemals erklärt wurde.
Ja. Er hat eine Vision, nur keiner weiß, was das ist.
Ja, seine Anhänger wussten es ja anscheinend auch nicht, die sind ja auch immer weniger geworden. Ja, kommen wir zum Match selber. Es war ein sehr, sehr schneller Beginn. Die Story wurde gleich wieder aufgegriffen, gegriffen, dass Cesaro unbedingt seinen Swing durchbringen möchte, hat sofort von Anfang an darauf hingearbeitet, seinen Swing durchzubringen, was Rollins aber noch abwehren konnte, denn er wollte ja auf keinen Fall im Swing landen. Für mich war Cesaro auch von Anfang an unheimlich on fire. Man hat ihm einfach angesehen, dass das sein Moment ist, dass das sein Match ist und er wollte hier einfach allen beweisen, was er drauf hat. Und ja, es ging dann hin und her. Es gab einen sehr, sehr schönen, wie schon gewohnten, ja, Superplex vom Top Rope von Seth Rollins, den er dann gleich in den Falcon Arrow weiterleitete. Gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut, der Move. Ja, und es war von Anfang an ein hohes Tempo drinne. Cesaro hat viele Uppercuts durchgebracht, auch wieder sein, ja, Jumping Uppercut vom Second Rope hat er durchgebracht. und versucht zwischendrin immer wieder und immer wieder seinen Swing anzusetzen, bis es dann einmal zur Situation kam, dass Seth Rollins selber den Curbstomp ansetzen wollte, den Cesaro dann aber in den Swing kontern konnte, aber erstmal nur in zehnfacher Ausführung. Dann ja, kam Seth wieder, es gab einen schönen Slingblade und einen sehr, sehr schönen Corkscrew-Splash, den ich so von Seth Rollins, weiß ich nicht, ob wir den so schon mal im WWE-Roster gesehen haben. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen zu dem Splash. Hat man den so schon mal gesehen? Jan, fällt dir das ein?
Ich glaube nicht. Vielleicht in den Indies einmal als Tyler Black. Aber David war auch mega überrascht, weil er es auch noch nie gesehen hat. Ich habe das ja mit David noch angeschaut, das Match. Ja, Rollins hat dann einen zweiten Move auch noch gebracht, den ich noch nie gesehen habe von ihm. Nein, doch nicht. Den Pedigree hat er wieder gebracht. Sowas. Und ja, dieses Match ist einfach so genial gewesen. Aber ja, ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen.
Ja, dann fahre ich mal noch schnell fort, dass wir hier den Rundown noch zu Ende bringen, dass wir uns dann schön drüber unterhalten können. Ja, es gab dann noch einen sehr, sehr schönen Neutralizer von Cesaro, wie ich fand, der aber bei 2,8, 2,9 doch mit einem wirklich engen Kickout, wie ich fand, ja, unterbrochen wurde. Und dann gab es eine Sequenz, als Cesaro wieder zum Neutralizer ansetzt, der dann aber am Ende im Pedigree landet. Und erwähnenswert, Cesaro kickt tatsächlich aus einem Pedigree aus. Ob das vor 10 Jahren passiert wäre, ich glaube es nicht. Ich finde, das wird vielleicht unterschätzt, aber der Pedigree war ja nun ein sehr starker und geschützter Move. Also schon ein kleines Lob, finde ich, für Cesaro und Anerkennung. Dann gab es noch einen sehr, sehr schönen Nackenschlag von Rollins gegen Cesaro. Es war vielleicht so ein bisschen an NXT angelehnt. Karrion Kross hat ja auch seinen Titel so gewonnen. Das fand ich allgemein sehr, sehr gut. Das könnt ihr dann vielleicht auch nochmal sagen, dass man mehr so auf diese Basic Wrestling Moves zurückgegangen ist jetzt in den letzten Tagen. Auch wieder so ein Schlag in den Nacken, der tut halt unheimlich weh. Und ja, Cesaro ging die Knie und da gab es so ein Shining Wizard, aber nach hinten getreten. Also da ist Rollins an Cesaro vorbei, hat sich auf seinen Oberschenkel gestellt und hat ihn dann sozusagen von hinten in Shining Wizard an den Kopf verpasst. Das fand ich sehr, sehr cool. Sieht man auch sehr selten. Ja, und dann gab es den schönen Stomp-Gedächtnis-Spot, als Cesaro Rollins nach oben wirft und ihm den Uppercut verpasst. Dann gab es noch einen sehr, sehr schönen Airplane, einen Spinning Airplane. Auch sehr, sehr cool, sah sehr, sehr gut aus. Und zum Ende gab es dann nochmal ganze 23 Swings von Cesaro, den Neutralizer und dann tatsächlich, ich habe nicht damit gerechnet, das 1, 2, 3 und damit tatsächlich den WrestleMania-Sieg für Cesaro über Seth Rollins. So, Rundown ist geschafft. Chris, the stage is yours.
Ja, sehr guter Rundown natürlich von dir, Jan. Philipp. Ja, was erwähnenswert ist, 22 Swings waren es bei SmackDown, wo sie die Story aufgebaut haben. Jetzt hat er den Rekord gebrochen mit 23 Swings. Das war ihm ja ganz wichtig. Und auch ein nettes Detail im Vorhinein vom Match am Freitag bei WWE Deutschland bei Sebastian Hacker war Seth Rollins zu Gast. Und da hat ein Fan die Frage gestellt, ob er Cesaro in den Swing nehmen will. Und da hat er noch gemeint, so einen Quatsch-Move würde er niemals verwenden. Der ist einfach sinnlos. Darum war es cool, dass der jetzt eben dann die Vorlage zum Sieg war von dem Neutralizer mit dem 23-fachen. Und ja, das Match hast du schon perfekt erklärt. Ich habe es einfach genossen. Sehr auf die Basic-Wrestling-Moves bezogen. Und ich glaube, die beiden hatten auch mega viel Spaß mit dem Match. Das hat man ihnen auch angemerkt, finde ich.
Ja, ich gehe dann gleich weiter, wenn keiner reden will. Ja, geniales Match. Gibt das Match aber nochmal 6-7 Minuten mehr und zieht bei den Frauen 5 Minuten ab, dann wäre es genial gewesen. Also ohne Witz, top gemacht. Auch die Drehung war so super, wo er ihn ohne Handy gedreht hat. Das sah man bei NXT UK. Hat man das gesehen, wo er dann zu Gast war und gegen, oh mein Gott, das ist einer meiner Lieblingsmatches und ich habe den Gegner vergessen. Ja, hat er auf jeden Fall bei NXT UK gezeigt, Cesaro, und das war halt sowas von genial, auch gegen Rollins wieder zu zeigen. Verdienter Sieg. Was mit Cesaro jetzt passieren wird, halt, ist schwer zu sagen. Entweder pushen sie ihn oder lassen sie ihn wieder irgendwo in der Versenkung. Einen Kritikpunkt habe ich an dieses Match, beziehungsweise an dem lieben Michael Cole, der seine Klappe beim Swing nicht halten konnte und wirklich lautstark mitzählte, und das brachte mich dann wieder raus. Es sind so Sachen, die mir einfach stören, und Michael Cole ist eine davon, und er war richtig nervig. Ich habe 3 Sachen mit Michael Cole aufgeschrieben. So, David.
Okay, gegen Michael Cole weißt du ich nicht, das machst du dann eh weiter. Kann ich mir schon sparen. Aber ja, das Match war, wie ihr schon sagt, großartig. Es war für mich persönlich Match of the Night, aber ganz klar. Obwohl noch ein fantastisches Match dazu kam, aber dazu später noch. Und ja, also ich fand auch die Konter von Seth Rollins und diesen Corkscrew Splash fantastisch einfach. Sieht man nicht oft mehr, finde ich schade, aber hier hat er sich komplett selbst übertroffen und man weiß, was für ein guter Athlet er ist. Auch von Cesaro hat man es gewusst, aber er hat es hier mal wieder bewiesen. Allein dieser Airplane Spin, der war unglaublich cool. Jeder ist darauf abgegangen, man hat gemerkt, die Crowd liebt ihn. Oder sie hassen Seth Rollins, man weiß es nicht, aber ich glaube, sie lieben ihn auch. Von dem her, es war fantastisch, verdienter Sieg. Ich freue mich extrem für ihn und ich hoffe, sie lassen ihn jetzt nicht nochmal fallen wie eine heiße Kartoffel.
Ja, zu Michael Cole, den habe ich ja auch mehrmals kritisiert bei WhatsApp, bin auch überhaupt kein Fan von ihm. Nur genau in der Aktion, die der Jan beschrieben hat, da hat er genau richtig reagiert, weil die Crowd nicht in der Lage war, richtig zu zählen. Die waren schon viel weiter, drum hat er dann einschreiten müssen und eben die 23 sagen, weil es eben darum ging, ob er die 22 von SmackDown überbieten kann. Und da muss man ihn dann auch tatsächlich mal loben. Ansonsten natürlich sehr oft nervig. Habe auch gemeint, würde es einen blinden Kanal geben bei der WWE, dann wäre er der richtige Mann, weil er erklärt wirklich alles, was man sieht. Und das ist dann für uns so nervig. Und ja, letztes Jahr war ja Kevin Owens gegen Seth Rollins. Da hat ja Kevin Owens das Match gewonnen. Und das Titelmatch gegen Drew McIntyre bekam dann nicht Kevin Owens, sondern Seth Rollins. Also ich glaube, dieser Sieg bedeutet in die Richtung gar nichts wieder einmal. Nur wichtig war es, dass Cesaro halt auch gewinnt, eben auch wegen diesem Match, wegen diesem Video vor dem Match, wo ja erwähnt wurde, dass Cesaro, der kann nichts, Rollins ist zweifacher Universal Champ, Rumble-Sieger, bla bla bla. Und wenn du da jetzt Rollins hättest gewinnen lassen, hättest du Cesaro ja komplett begraben eigentlich.
Ja, habt da alle wirklich sehr, sehr coole, lobende Worte für gefunden. Kann ich allem, wie gesagt, nur absolut zustimmen. Ich hoffe ja auch, dass man Cesaro nicht fallen lässt. Ich meine, im nächsten Monat steht ja auch ein schöner Pay-Per-View an. Vielleicht kann ja Cesaro da auch in einem Gimmick-Match mal ja, ein Köfferlein holen. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Kommen wir noch zu unserer ja, Sterne-Bewertungsrunde. Jan, ich würde mal bei dir anfangen. Was sagst du denn?
4,25. Leider bei Abzüge, dass so kurz war das Match. Da hätte ich mir wirklich noch 6-7 Minuten geben können.
Ja, dann überbiete ich dich mal, Jan. Ich sag 4,5. Für 5 Sterne reicht es leider nicht, einfach weil die Story nicht da ist, aber das Match hatte so viel Qualität, das war unglaublich.
Ja, 4,25 auch von mir.
Gut, David, dann mache ich die 4,5 mit voll und dann haben wir 2x4,5 und 2x4,25. Ich denke, das wird dem Match aber absolut gerecht.
Ja, könnte schlechter sein.
Definitiv, definitiv. Ja, dann gab es eine kleine Backstage, ja, sinnlos Promo von Ziggler und Root, die immer noch Tag Team Champions sind.
Und ja, das war dann der Moment, wo ich meine Pizza warm gemacht habe.
Absolut alles richtig gemacht. Ja, und dann gab es das Raw Tag Team Championship Match und wer stand auf der Stage? Für mich leider, ich habe gehofft, dass sie es nicht machen, aber es war der Intercontinental Champion Big E, der natürlich das alte New Day ja, Intro rausgeholt hat mit allem, was dazugehört, mit voller Kraft. Und dann kam der New Day heraus zu ihrem Tag Team Championship Match gegen AJ Styles und dem ja, absolut begnadeten Omos.
Ja, zu dem Moment noch kurz, da bin ich gerade mit einer Pizza ins Zimmer gekommen und ich habe nur Big E gesehen mit der Theme. Und ich war komplett verwirrt. Ich meine, das Match ist erst morgen. Ich war wirklich komplett verwirrt an der Stelle.
Übrigens, wir hatten bei der Entrance von AJ, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da war dann ja Slip Number 3007 ungefähr. Als er sein von oben, glaube ich, nach unten runterholen wollte, ist er auch einfach mit einem Fuß komplett weggerutscht. Aber er hat sehr, sehr stilvoll, fand ich, gerettet in der Situation. Ja, und dann ging es los und dann war für mich schon der erste Logikfehler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Genau, Omos stand im Ring und will das Match eigentlich anfangen, aber The New Day brüllt und sagt, AJ, wir wollen dich, wir wollen dich, wir wollen dich. Und der macht es einfach. Das hat für mich keinen Sinn ergeben, wenn man diesen, ich weiß nicht, ihr könnt ja dann auch gerne was dazu sagen, aber man hat diesen Koloss, diesen, er ist unantastbar und er ist dieses Monster und dann, ja, okay, AJ, fang du doch einfach mal an. Ja, guck mal, was passiert. Das war halt für mich so völlig, muss das sein. Aber ich rundown das Match mal und dann könnt ihr dazu was gerne sagen. Es gab da eine ganz lange Phase von New Day, die eigentlich AJ praktisch nur in ihrer Ringhälfte gehalten haben. Xavier brüllte auch mal rüber, wir werden den Ring teilen. Und ja, es gab noch ein kurzes Francesca-Ablenkmanöver für AJ. Also eigentlich, ja, das typische New Day-Ding. Das zweite, was mich extrem gestört hat an dem Match, wie Omos versucht, seine Hand in den Ring zu halten, dass AJ abklatschen kann, war für mich so völlig, mehr Lustlosigkeit kann man, glaube ich, nicht in der Person interpretieren, in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob es Character-Gimmick-Work sein sollte, für mich war es Langeweile und ja, keine Lust, so sah das für mich aus. Das hat mich extrem rausgeholt aus dem Match. Und ja, irgendwann kam es dann zum nächsten Logikfehler, als nämlich AJ im Ring sitzt und Xavier Woods auf der Ecke steht und Xavier will ja nicht, dass Omos eingetaggt wird und das Einzige, was er macht, ist die ganze Zeit No, No, No rufen. Anstatt einfach runterzuspringen und einzugreifen, ruft er die ganze Zeit No, 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 No. Ja, und AJ taggt natürlich Omos ein und dann ging es eigentlich relativ schnell. Es war eigentlich so ein bisschen wie so eine Wand, alle mal an ihm abgeprallt. Dann gab es noch den Phenomenal Forearm über die Schultern von Omos. Das war eigentlich ein ganz, ganz cooler Spot, fand ich. So mit der beste Spot des Matches. Damit hat man Kofi ausgeschaltet, wenn ich nicht falsch liege. Nee, Quatsch. Xavier ausgeschaltet. Ja, und dann gab es einen Double Hand Chokeslam in dem Sinne an Kofi und den Pin mit dem Fuß auf die Brust gestellt. Ganz locker und lässig. 1, 2, 3. Das Match war vorbei. Und damit haben wir neue Tag Team Champions. Das Einzige, was ich noch erwähnen möchte, einen neuen Grand Slam Champion haben wir auch, nämlich AJ Styles darf sich jetzt in die elitäre Reihe mit eingliedern. So, David, was sagst du? Dein Fazit zum Match?
Ich sage am besten gar nichts dazu. Das war einfach nur peinlich für Styles, das war peinlich für New Day, das war peinlich für alle. Ich weiß nicht warum, allein fing schon damit an, dass Omos reinkam. Ich dachte, ja, er ist in einem Ringgear, zumindest im Ansatz, aber nee, er kam mit einer Goldkette zum Ring. Wer geht denn mit einer Goldkette zu einer Fetzerei? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Das kann er nicht machen, er ist kein Zuhälter. Aber anscheinend doch, keine Ahnung. Vielleicht ist er erst alles seine Note, wer weiß. Aber ja, jedenfalls, gut, er hat halt natürlich den Monstercharakter auch im Ring gezeigt, war halt natürlich unzerstörbar, man konnte machen, was er will. Der Einzige, der ihn ein bisschen attackieren konnte, war Styles anscheinend. Ist nicht hervorgekommen bei dem Splash von Styles auf New Day. Aber ich will ehrlich nicht mehr darauf eingehen. Sie sind Champions, ich gönne Styles den Grand Slam Titel. Aber für mich hat es keinen Mehrwert. Das war einfach nur peinlich für die komplette Tag Team Division, die eh schon am Arsch ist. Aber ich glaube, da gehen meine Kollegen drauf ein, oder Jan?
Ja, keine Ahnung. Kann ich gleich meine Sternebewertung sagen, oder?
Hau auf. Ja, sonst ich noch einmal was kurz dazu. Warum eigentlich ist der New Day Champion gewesen? Ist auch so eine Frage.
Ja, weil die haben jetzt schon
ziemlich viele Titel gewinnen und es wird immer mehr und weiß nicht, warum man das unbedingt bringen muss. Da kannst du auch einfach das Hurt-Business lassen und nicht splitten am besten. Ja, wie du schon sagst, vielleicht einfach nur um den New Day auf der Main-Card zu haben. Da hat es bei mir schon angefangen und dann die Logiklücken im Match, der Philipp sehr gut erkannt hat alle. Also von vorn bis hinten irgendwie sehr harte Kost. Einzig die Gear von Omos, die der David kritisiert hat, ja, war schon okay. Entweder, also oberkörperfrei, ich glaube, da ist sein Body jetzt nicht so perfekt dafür einfach. Und ja, so den schwarzen Big Show muss man auch nicht machen, oder den schwarzen Mark Henry, wie auch immer.
Und ja, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen an Shaquille O'Neal erinnert.
Ja, David, genau diesen Vergleich wollte ich gerade bringen. Ich habe mit Philibert diese Dynamite Review gemacht, wo wir das Match gesehen haben. Und ich finde, Shaquille O'Neal war um keinen Deut schlechter als Omos. Philipp, stimmst du mir dazu?
Absolut. Ich wollte sogar sagen, ich fand Shaquille O'Neal besser im Ring als Omos, aber ist vielleicht auch Geschmackssache.
Ja, der eine ist halt ein Basketballer und Omos trainiert schon seit ein paar Jahren Wrestling. Das ist auch so eine Notiz am Rande.
Ja, gut, dann jetzt Jan, du darfst, schieß mit deiner Sternebewertung los.
2,25.
Da schließe ich mich an.
Ich unterbiete es noch einmal mit 2 Sternen.
Ja, dann schließe ich mich Jan und David an. Ich habe auch 2,25 aufgeschrieben. Ja, aber eigentlich auch nur aus dem Grund, dass AJ eigentlich das Match gecarried hat für sein Team und weil er Grand Slam Champion geworden ist. Hat mich persönlich gefreut. Ich glaube, es war auch der einzige Grund, warum man die Konstellation überhaupt gebracht hat. Zum einen, um den New Day auf die Karte zu bringen, zum anderen, um AJ auf die Karte zu bringen. Und dann hat man festgestellt, ach, man könnte ja. Und ja, es ist jetzt so gekommen. Aber der David hat schon schön gesagt, das sagt eigentlich alles über die Tag Team Division aus, die momentan im Main Roster herrscht. Ja, von diesem Match ging es dann auch weiter in das nächste Match, und zwar in das Steel Cage Match vom, ja, getauften, in Anführungszeichen, Stupid Express, Braun Strowman gegen, ja, Shane McMahon. Shane McMahon hat zuerst seine Entrance abgehalten, stand dann im Käfig, ja, und es ging los, als Braun dann zum Ring kam, hat Shane ja mit beiden Beinen die Tür sozusagen zugehalten. Oder wollte er sie zuhalten? Das hat, ich überlege gerade, weil die Tür geht ja nach außen auf. Oder? Ist das jetzt.
Ja, jetzt muss ich auch
Ja,
nachdenken.
zugehalten, ja.
Ist das jetzt meine Logiklücke? Der hing doch oben am Käfig und hat mit beiden Beinen gegen die Tür gedrückt, oder?
Stimmt eigentlich, ja.
Eigentlich schon, ja.
Ich glaube, er hat so quasi die Seile dazu benutzt, dass er sie zuzieht, quasi.
Okay, also jetzt, wenn ich so gerade so drüber nachdenke, kommt mir das im Kopf total komisch vor. Naja, lass mal das mal so stehen. Ja, und dann kam von hinten niemand Geringeres als Elias. Leider nicht mit seiner Gitarre, sondern mit einem Stuhl. Schlug zu. Ryker gesellte sich auch noch zu ihm. Ja, und dann hat er den Stuhl mit in den Käfig genommen. Shane, ja, penetriert in Anführungszeichen den großen Braun Strowman ein bisschen mit dem Stuhl. Und dann gab es für mich wieder eine Logiklücke, als Shane dann den Ring verlassen wollte mit dem Stuhl. Das erste, was er macht, ist den Stuhl nach außen halten und bei der kleinsten Berührung den Stuhl fallen lassen, was für mich völlig sinnlos ist, weil er kann den Stuhl ja auch einfach im Ring liegen lassen, wenn er raus will. Wofür braucht er ihn? Und dann kann er sich ja immer noch denken, falls ich es nicht schaffen sollte, habe ich den Stuhl noch im Ring? Naja, gut, sei es drum. Genau, und dann ja, ging das Match so ein bisschen weiter. Chris, ich würde dich mal fragen, ob du das Match vielleicht ein bisschen fortführen könntest, was noch passiert ist.
Ja, dann kletterten plötzlich wieder Jackson Ryker und Elias auf den Stahlkäfig rauf. Und das war dann ziemlich cool. Der nahm Braun Strowman Anlauf, wuchtete sich komplett gegen das Stahlgerüst und die beiden flogen einfach runter wie so 2 Zecken. War ein ziemlich cooler Spot eigentlich. Und dann ging es nochmal rein zum Coast to Coast von Shane McMahon, der ja das Match beenden hätte können. Er kletterte über den Stahlkäfig, er war eigentlich schon draußen, er müsste nur noch abspringen, winkte dann noch einmal rein, also packte seine Hand zwischen die Gitter rein, winkte und irgendwie ist Braun Strowman dann so schnell aufgestanden, hat ihn noch irgendwie gepackt, dann riss er einfach den kompletten Stahl ein, irgendwie auch sehr unrealistisch und dann wird uns wieder erklärt, dass das ein tonnenschwerer Stahlklotz ist, war halt vorpräpariert, aufgeschnitten und da hat er dann angerissen, sah dann halt ziemlich cool aus trotzdem. So hat er ihn dann wieder reingezerrt. Und ja, Jan, dann ging es, glaube ich, direkt nach oben, oder? Wenn ich es
Ja,
richtig im Kopf habe.
da ging es nach oben und ich dachte mir nur, wo springt jetzt Shane runter? Was passiert jetzt? Haut der Strowman runter auf den Boden und springt nach? Ah, der flockt dann ja selbst. Und das war richtig gut gemacht von Braun Strowman, wie er Shane da runtergeworfen hatte.
Die beiden hatten sehr gute Körperbeherrschung, darum hat man auch gesehen.
Es war aber rutschig um, hat man auch gemerkt. Es war jetzt nicht so sicher zuerst, aber sie haben das wirklich gut und safe geworkt und der Aufbau von Shane hat ein bisschen rough ausgeschaut, wenn ich dieses Wort wieder erwähnen darf.
Leon Ruff, unser Running Gag.
Ja. Und er hat schon ein bisschen hart ausgeschaut, der Aufbau, er ist nicht auf den Nacken aufgekommen, das war am wichtigsten. Vor allem Rücken aufgekommen, aber der hatte Impact und das lässt Braun Strowman wieder stark dastehen.
Ja, aber auch Respekt, der ist 52 Jahre alt und haut sich da mit dem Rücken so auf die Matte. Wahnsinn.
Ja, ich glaube, der wird über Shane eh, es wird immer viel gemeckert, ich bin auch kein großer Shane-Fan, aber Respekt muss man trotzdem ungemein, also ohne Ende vor ihm haben, was für Bums er noch frisst. Am Ende kommt er jedes Jahr zurück, nur um sich für irgendjemand auf die Matte zu werfen, zu legen. Also in der Hinsicht muss man wirklich einen Hut ziehen vor Shane. Ja, Chris, ich würde dich mal fragen, Sternebewertung, was denkst du zu dem Match?
Ja, ich habe jetzt mal 3,25 Sterne gegeben, weil doch ein paar coole Spots eben dabei waren, vor allem der Shane McMahon Spot, der hat, glaube ich, dann alles rausgerissen, von dem her war es schon überdurchschnittlich. Aber auch nicht hervorragend.
Mhm.
Was sind die an?
Ja.
3,50.
Ich bleibe bei Chris,
seine
Meinung, 3,25.
Gut, ja, dann schließe ich mich Chris und David an, da bin ich dann auch gelandet bei 3,25. Gut, und nach diesem ja, Gimmick-Match ging es dann weiter, man hat die Kommentatoren gesehen und wir wurden erneut, das habe ich schon nicht erwähnt, von Bayley unterbrochen, die vorhin schon mal bei der NWO und bei Titus O'Neil aufgetaucht ist, die dann aber alle Abstand von ihr genommen haben und sich aufgeteilt haben. Und ja, Bayley war auch hier wieder bei den Kommentatoren aktiv. Das ja, verpuffte mehr oder weniger dann aber auch in der Vorstellung der Hall of Fame Class. Fand ich auch schön, dass man denen hier nochmal die Bühne geboten hat, nochmal ja, vor Fans aufzutreten. Oder was denkt ihr, Jan?
Ja, also Bayley, ich weiß nicht. Sie hat wieder mal mega genervt die ganze Zeit. Jetzt weiß ich, warum sie nicht auf der Karte ist, um genau sowas wieder zu machen. Ja, die zu Hall of Fame, bis auf die Bellas, finde ich die Hall of Fame nicht so schlecht von 2020. Aber ja, weiß nicht, wie es euch geht mit der Hall of Fame, Chris.
Ja, die Bellas, ich wurde zuvor schon an die 2000er erinnert, jetzt wieder an das alte Frauenwrestling. Und ja, zu Bayley ist halt auch krass, die war ja doch eines der Gesichter der Pandemic-Ära. Und dass die jetzt kein Match oder so bekommt, von dem er musst du sie wenigstens irgendwie unterbringen, einfach aus Respekt und hatte zumindest einen coolen Look. Ja, habe ich jetzt gar nicht negativ empfunden, da gibt es noch viel Schlimmeres dann später.
Ja, noch ganz kurz zu deinem Kommentar, wenn in den 2000er Jahren zum Frauenmatch vorhin, Chris, da stimme ich dir nicht ganz zu, weil Jerry Lawler hat keine unpassenden Kommentare abgegeben und das passt einfach nicht zu sonst.
Ja, zumindest vom In-Ring, vom zumindest, naja, es war nicht sexistisch, wenigstens nicht sexistisch, das Ganze.
Stell dir vor, er hätte heute wieder so Kommentare gebracht, das wäre Katastrophe.
Ja, Stacy Keibler gegen Trish Stratus, Book it wins für mal.
Den geht einer ab dann.
Mit dem Special Commentator Jerry Lawler.
Die Einschaltquoten gehen hoch.
Aber ja, bei Jerry Lawler geht dann auch was hoch. Entschuldigung, den habe ich bringen müssen.
37, das Niveau sinkt.
Ja, was ich noch erwähnen wollte, was ich eine ganz coole Anmerkung fand zum Bellas, weil ihr das gerade sagtet. Man hat nochmal erwähnt, dass es ja so der Inbegriff der Diven-Zeit war bei der WWE, währenddessen man ja heutzutage von der Women's Division spricht. Das finde ich, hat man nochmal gut unterschieden, die Zeit damals mit den Bellas und die Zeit heute. Also fand ich jetzt nochmal so ein kleines, feines Detail. Ja, und dann ging es los mit dem Co-Main-Event tatsächlich, mit dem Tag-Team-Match zwischen Mimo und dem Bad Priester, so habe ich es mir jetzt mal aufgeschrieben. John Morrison und The Miz gegen Bad Bunny und Damian Priest. Und wir sahen zu Beginn erstmal viele hoppelnde Hasen.
Entschuldigung, dass ich jetzt nicht unterbrich. Chris und ich, wir haben, glaube ich, die ganze Woche schon in jeder Review Bad Bunny erwähnt. Und wir haben in jeder Review irgendwas mit Hasen gesagt. Und dann, dass wir auf einmal dann 300 Hasen im Ring sind, habe ich fast umgebracht voller Lachen. Weil es war einfach so, ich habe wirklich an unsere Reviews zurückgedacht. Sonst hätte ich nie lachen. Ich würde nie über diesen Blödsinn lachen. Nie. Aber es hat genau gepasst. Zuerst habe ich mich geschämt, dass ich gelacht habe. Gut, dass da keiner neben mir war. Wenn da meine Freundin neben mir war und ich da lachen angefangen hätte.
Ja, was ist dieses Wrestling? Dann zeige ich dieses GIF.
Ja, voll. Nein, sie ist ja ein großer, sie ist ja auch eine Latina. Sie ist eine große Bad Bunny Fan. Sie war ein paar Konzerten. Ja, es gab also ein paar Sachen, wo Bad Bunny halt nicht die richtigen Worte traf, dann jetzt supportet sie ihn halt nicht mehr so viel. Aber ja, das war jetzt so ein bisschen reingekritscht.
Alles gut, alles gut. Ich musste bei einer Situation auch lachen. Da war dieser Camera-Shot, wo schon viele Bunnies im Ring standen und dann kamen noch so zwei, drei halt vor der Kamera langgelaufen. Und das eine Häschen ist halt nicht gehoppelt, sondern der ist mehr gerutscht und gestolpert. Das sah eigentlich ganz lustig. Wie der so vor der Kamera, die so in den Ring filmt, auf einmal so dieses stolpernde Häschen so da reinläuft, das sah schon ganz amüsant aus.
Stell dir vor, das wäre Truth gewesen und wäre hingeflogen und der Kopf wäre abgegangen und dann rennen ihn alle auf einmal nach. Das wäre so geil gewesen.
Stell dir vor, Matt Riddles Hase ist da auch mittendrin schon dabei. Mit dem von Bray Wyatt seinem Hasen signierten Karotte.
Mit dem Scooter. herrlich.
Oh, scheiße, ey. Meine Freundin schläft nur noch mal.
Ja, glaube ich, dann können wir schon weitergehen zum Main Event.
alles gesagt.
Nee, ja, 5 Sterne für diese Einlage.
Ja, und dann kam aber nicht das zweite hoppelnde Häschen raus, sondern da kamen die zwei Hampelmänner raus, Miss und Morrison. Tut mir fast zu leid, das sagen zu müssen. Wir hatten es ja auch in der WhatsApp-Gruppe. Man muss sich das mal vorstellen. The Miz war vor 2 Monaten WWE-Champion und er ist also erster und alleiniger zweifacher Grand-Slam-Champion. Ja, und dann bekommt er diesen Spot bei Mania 2 Monate später. Das ist eigentlich Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und da gab es diese Entrance mit dieser unglaublich passenden und auf die Sekunde genau getroffenen Lip-Sync von Morrison und Miz. Da habe ich mir dazu aufgeschrieben, John Morrison, bitte mach niemals einen TikTok-Kanal auf, denn das ist, es war so neben der Spur, es sah schon wieder lustig aus, dass ich ein bisschen lachen musste. Ja, und dann gab es die Entrance von Bad Bunny und von Damian Priest. Doof wie ich bin, habe ich mir in dem Moment was zu trinken geholt und habe mir noch einen Tee gekocht und dann lese ich in der Gruppe, was für eine Entrance, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich aufklären, was da noch passiert ist. Ich weiß nicht, Jan, hast du die Entrance
gemacht? Er kam halt mit diesem riesen Truck hinein und die richtig geile Außenaufnahme. Und das ist, finde ich, jetzt schon wieder mal ein großer Kritikpunkt, dass so einer, nur weil er auf Instagram einmal 30 Millionen Follower hat, was richtig arg ist, also von der Zahl her, so einen Auftritt kriegt aber kein In-Ring-Wrestler, also ein richtiger Wrestler. An diese, zum Beispiel ein McIntyre, keinen richtigen Sonderauftritt oder ein Lashley zum Beispiel. Nein, Bad Bunny kriegt dann diesen Mega-Auftritt. Und nochmal zu Miz und John Morrison. Ach, das ist unglaublich, oder? Wie die dargestellt werden und es war einfach so groß und schlecht. Mehr will ich nicht dazu sagen. Aber das Match war dann gar nicht so schlecht.
Ja, ich würde das Match mal noch kurz einen Rundown geben, was denn passiert ist. Denn ja, da war für mich dann auch wieder so ein bisschen die Logiklücke, denn hier hat man dasselbe Spiel betrieben wie im anderen Tag Team Match. Damian Priest will anfangen, Miz und Morrison haben keinen Bock drauf und Bad Bunny denkt sich, yo, ich mach das schon. Für mich auch wieder so, warum? Allerdings kann ich es hier ein bisschen verzeihen, weil Bad Bunny und Damian Priest ja hier als Face Team agiert haben. Kann man es in der Hinsicht noch verstehen, dass man sagt, ja, ich bin kein Feigling, ich traue mich hier in den Ring, ich zeige euch, was ich kann. In der Hinsicht kann ich es ein bisschen verkraften, aber es war für mich so, ja, hätte man vielleicht anders lesen können. Ja, und dann gab es das Match Miz gegen Bad Bunny, was ja mal als Single-Match angesetzt war. Und da ging es los mit einem schönen Armdrag von Bunny, wo man schon dachte, ja, so ein Basic Move, wie ich geschrieben habe, die Basic Moves, die beherrscht er. Das hat er mir dann Lügen gestraft, dass er mehr als Basic Moves kann. Es gab einen sehr, sehr schönen Pin in Roll-Up, wo er von hinten den Arm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Pin genau heißt, da gibt es auch einen bestimmten Begriff für, einen Cradle-Move, einen Pin-Move, den fand ich sehr, sehr sauber ausgeführt. Nee. Tut mir leid, ich komme nicht drauf. Es war kein Schoolboy. Ist auch egal, ich fand ihn nur sehr, sehr schön ausgeführt. Es kriegen viele Wrestler nicht so hin. Ja, und dann Seite umblättern, nicht vergessen. Ja, gab es einen Hurricane Runner von Bad Bunny, der auch sehr gut ausgeführt war. Gut, der Miz hat es auch gut mitgemacht, muss man auch sagen. Miz hat das auch alles sehr gut mitgewirkt. Da muss man auch mal dem Miz und Morrison in der Hinsicht ein Lob aussprechen, dass sie wirklich sehr sauber gewirkt haben und Bad Bunny da viel geholfen haben. Haben das sehr gut aussehen lassen. Ja, dann gab es noch den Moment, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Crowd extrem hot war. Also da ging es los, wo man gemerkt hat, dass die Crowd echt da ist, spätestens da. Gerade die Mädels und die jungen Kerle wurden immer mal eingefangen von der Kamera. Die waren so hyped auf diesen Bad Bunny. Das zeigt wahrscheinlich auch nochmal, warum der überhaupt dabei aufgetreten ist. Dieser Hype ist für uns vielleicht als Europäer gar nicht so vorstellbar, aber man hat es, finde ich, am Crowd sehr gut gesehen. Ja, die waren heiß auf den Typen. Und dann gab es einen schönen Spinning Tornado DDT von der Ecke von Bad Bunny. Und ja, John Morrison hat zwischendrin noch einen Spinneroonie gezeigt und auf Booker T, der das Match mit kommentiert hat. Und dann gab es einen Hot Tag zu Priest nach der kleinen Heatphase von Miz und Morrison. Ja, Priest räumt auf. Es gab einen sehr, sehr coolen Spot, einen Doppel-Falcon Arrow von Priest und Bad Bunny. War es auch sehr, sehr schön ausgeführt. Ja, dann gab es aber fast einen Surprise, nämlich als The Miz Damien Priest das Skull-Crushing Finale verpasst. Habe ich kurz gedacht, bringen die es wirklich, aber ja, wirklich dran geglaubt habe ich nicht. Und dann gab es eigentlich den Moment des Matches draußen oder fast den Moment des Abends, wo ich da saß und wir alle dasselbe gedacht haben, glaube ich, als Bad Bunny einfach einen, ja, fucking, falls man sagen darf, Canadian Destroyer auspackt, wo ich mir gedacht habe, holy bleep, wo kommt das denn her? Der sah saustark aus, muss man sagen, war sehr safe gewirkt. Ja, und am Ende gibt es dann, ja, Jan, bitte?
Ja, er sah auch stark aus, weil John Morrison halt sellen kann. John Morrison hat es so gut und safe gesellt, dass es dann krass ausgeschaut hat. Also da muss ich jetzt da wirklich Bad Bunny mal, muss sagen, der hat sicher dieses Match so gut trainiert. Alle Wrestler haben dann 2-3 Matches in der Woche, nur Bad Bunny hat dieses eine Match halt und das hat er halt arg trainiert. Also diesen Canadian Destroyer hat er sicher 20.000 Mal schon vorher gemacht.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich muss sagen, dafür, dass er, das war sein Traum und das hat er, dafür hat er trainiert und geübt und da muss man, finde ich, ein bisschen den Hut ziehen. Ja, und dann gab es ja den Win am Ende für Bad Bunny, der den Win gegen den Miz holt. Nicht gegen John Morrison, das hat mich ein bisschen gefreut tatsächlich, weil ich dachte, man wird Morrison komplett opfern. Ja, und am Ende sind Bad Bunny und Damien Priest wenig überraschend die Sieger des Matches. David, was hast du denn von dem Match gehalten?
Also, wenn man es als normales Match sieht, mit einem, der halt ein Rookie ist, muss man sagen, das Match war wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Weil was Bad Bunny da gezeigt hat, echt, man kann halten von ihm, was man will, aber Respekt. Vor allem, wie du schon gesagt hast, der Canadian Destroyer, ich glaube noch immer nicht, dass der den gemacht hat. Weil auch wenn Morrison vermutlich die meiste Arbeit da mitgemacht hat, ne? Aber dass Morrison quasi sagt, Alter, ich steck den ein bei dem Typen, der gerade mal ein paar Monate trainiert. Der muss Eier haben, ganz ehrlich. Kann man nicht anders sagen. Aber generell das Match, dass es ein Promi-Match ist, hätte man sich gar nicht mehr gedacht, wenn man die Qualität mal sieht, finde ich. Und ich glaube, da wird mir Chris eventuell widersprechen, aber das ist halt meine Meinung, aber ja, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, wegen der Entrance von Mr. Morrison. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das ist die beste Entrance von dieser WrestleMania. Egal, was morgen kommt. Egal, wie gut Rhea Ripley ist, zu Band ist, aber das ist die beste Entrance. Vor allem wegen dem fucking Playback-Fail. Das hat einfach so gut dazu gepasst. Ich habe einen Lachflash gehabt, ehrlich, ein kleiner. Es war so unterhaltsam, es war unglaublich.
Ja, ich habe bis vorher noch immer gelacht. Also von daher. Nein, und ja, Chris, magst du anschließen gleich?
Ja, wo fange ich an? Also in der Vorschau habe ich schon erwähnt, Celebrity Stars hat es immer schon gegeben von WrestleMania 1 weg mit Mr. D, das sind die Lauper, bis zu WrestleMania 37 jetzt, das ist auch gut so. Und mir ist es auch komplett egal, ob es ein Rapper ist, ein Schauspieler, ob der Bad Bunny, Black Tiger oder wie auch immer heißt. Mir ist es komplett egal. Ich habe das auch für gut geheißen, dass die WWE das gern machen kann, nur unter dem Umstand, dass Damian Priest das Spotlight bekommt, Bad Bunny, sein Canadian Destroyer und sein Flug, das kann er gern machen, seine zwei, drei Moves, habe ich auch gesagt, passt schon. Nur was man da gemacht hat, das ist unter aller Sau, finde ich, gegenüber den anderen Workern. 15 Minuten Matchzeit circa und ich glaube mehr als 10 Minuten davon stand Bad Bunny im Ring. Bei SmackDown in der Chopper Battle Royale sahen wir Shinsuke Nakamura, einen Ricochet, einen Angel Garza, Andrade ist nicht mehr unter Vertrag, Aleister Black sehen wir seit Monaten nicht mehr und dann bekommt so jemand über 10 Minuten WrestleMania-Zeit, für mich einfach absolut nicht nachvollziehbar. Und auch The Miz, man kann von ihm halten, was man will. Er ist zweifacher Grand-Slam-Champion, war vor kurzem WWE-Champion. Und dass du den dann so dastehen lässt und auch John Morrison, für mich ist absolutes No-Go und einfach gar nicht akzeptabel. Und mir ist es wirklich egal, ob das jetzt Bad Bunny ist, auch wenn der Zlatan Ibrahimovic wäre, der kann ja auch ein bisschen kämpfen, wenn man weiß. Und wenn Zlatan Ibrahimovic, den ich feiere, über 10 Minuten bekommt, während diese Leute nicht auf einer WrestleMania-Card stehen, würde ich das Gleiche sagen. Also das hat damit gar nichts zu tun, was ich von dem halte. Nur für mich absolutes No-Go und ein Desaster für alle. Und ich hoffe, dass die einen besseren Platz in einer anderen Liga eventuell bekommen.
Ja, ich gehe da noch ganz schnell das Ende nochmal durch mit diesem Canadian Destroyer. Ja, also wie soll man noch Miss und Morrison schaden? Die sind schon so unten durch, unter aller Sau am Boden angekommen. Da darf er sowas auch einstecken, weil schaden tut es wirklich nicht. Also das ist es eigentlich alles, was ich jetzt sagen wollte noch zum Schluss.
Ja, du, Damian Priest, da brauchen wir eh nichts sagen. 3 Minuten, was er bekommen hat. Der ist schon 35, keine Ahnung, wo man mit ihm jetzt hin will. Wenn, musst du den jetzt pushen und wenn du ihm einen Sieg gibst über den ehemaligen WWE-Champion und neben einem Latino-Star, was er ja ist, dann wäre das gut, aber so war der nicht einmal ein Sidekick wirklich und kannst du somit auch schon in die Main-Event- oder 24-7-Fraktion schieben fast.
Ja, schade.
Okay, ja. Jan, ich würde mal bei dir anfangen. Was sagst du, wo schätzt du das Match sternetechnisch ein?
3,5 würde ich auch sagen. Weil es war mir zu lange. Das war das Problem.
Okay, David?
Kann man unterschreiben.
Gut, Chris?
Ja, die Matchzeit und die Einsatzzeit eines gewissen Gaststarters ist mein ausschlaggebender Punkt für 1,75 Sterne.
Also, boah.
Ich habe keine Matchqualität gesehen. Damian Priest bekam gar nichts, der Gaststarter hat seine Spots halt abgespielt und ansonsten hat das für mich jetzt nicht so viel mit großartigem Wrestling über 15 Minuten zu tun gehabt. Vor allem Cesaro und Seth Rollins bekommen 11 Minuten und der Gaststarter fast mehr. Also von dem her, weiß ich nicht, sollen froh sein, dass sie diese paar Sterne da bekommen und ich das sonst gar nicht bewerte.
Okay, gut. Ich bin am Ende bei glatten 3,0 Stern gelandet. Das war für mich da. Es war aus Sicht von Bad Bunny besser als gedacht. Es war aus Sicht von Morrison und Miz genauso schlimm wie gedacht. Und es war aus Sicht von Priest der Durchschnitt, den ich erwartet habe. Ja, also am Ende bin ich da bei einer glatten 3,0. Ja, und das war unser Co-Main-Event tatsächlich. Bevor es dann ja zum Big Fight kam, und zwar zum ersten, wie schon vor uns angesprochen, Women's Main Event Singles Match. Die Royal Rumble-Siegerin Bianca Belair pickte ja, die SmackDown Women's Championess Sasha Banks. Und dieses Match gab es jetzt bei Mania. Bianca Belair kam zuerst zum Ring. Ja, man hat ihr von Anfang an angesehen, dass sie weiß, was das hier für ein, ja, besonderes Match ist. Also man hat ihr das ganze Match über angesehen, wie emotional sie dabei war. Ja, und als zweites kam dann Sasha Banks zum Ring und da muss ich sagen, holy shit, falls man das so sagen darf. Das war eine sehr, sehr coole Entrance. Man hat auch da so das erste Mal bewusst diese Drohnen wahrgenommen im Hintergrund, fand ich. Sehr, sehr nice gemacht. Ja, und das Attire von Sasha Banks, ihr neuer Look, fand ich ja überragend. Oder wie seht ihr das, Jungs? Vielleicht David, das Attire.
Das Attire, ja, haben wir schon vorher gesprochen. Für mich waren halt die Haare quasi das Problem, weil das einfach viel zu bunt war für mich. Das Gear selbst war richtig gut, hat für WrestleMania komplett gepasst, aber wie gesagt, die Haare, es war nicht mein Fall, aber jedem das seine.
Okay.
Bei Sasha Banks fand ich es auch einfach den dicken zu viel, too much. Ja, aber für WrestleMania kann man es halt schon one time only bringen. Ich hoffe, demnächst wieder mit normal blauen Haaren. Das steht ja am besten.
Gut, ja, das würde ich unterschreiben, aber ich fand es für den Anlass, fand ich schon extrem nice. Und es hat halt, finde ich, bei beiden nochmal gezeigt, ja, dass das ein besonderes Match ist. Ich finde, es gehört auch immer ein gutes Teil dazu und es hatten beide
genau,
am
ja.
Abend.
Genau, kann man schon machen, so, ja.
Ja, und ja, es war ein großes Build-Up, es hat sich groß angefühlt, die Crowd war da, das hat man gemerkt. Ja, und es gab einen sehr, sehr schönen Beginn ins Match rein, schöner Standing Moonsault auch wieder. Und man hat das ganze Match über halt mitbekommen, was für ein Tier im positiven Sinne Bianca Belair ist. Da gab es ja mehrere Szenen, da werde ich nochmal drauf eingehen. Ja, und Sasha bekommt dann aber ein bisschen Fahrtwind, nachdem sie Bianca aufs Top Rope ziehen kann mit dem Kopf nach unten, also der klassische Halsspot, der sehr safe ist. Ja, und dann fängt sich Belair aber wieder und kontert den Dive von Sasha Banks nach draußen. Das fand ich sehr, sehr cool. Wie sie abfängt, rüberrollt in alter John Cena-Manier. Und dann ein so, so toller Spot, wie sie in die Gorilla Press nach oben nimmt und einfach die scheiß Treppe nach oben trägt und in den Ring reinwirft. Also das war für mich schon ein beeindruckender Spot. Oder wie seht ihr das, Chris?
Ja, genau. Auch wie dieser eine Spot, wo sie Sasha Banks auf den Schultern trägt und dann die Kniebeugen macht und ESD noch nebenbei schreit. Das waren so coole Momente. Da hat nochmal unterstrichen, dass die legit ein wirkliches Viech ist, wie man bei uns in Österreich sagt, ein Tier für die Deutschen. Bei NXT, das haben wir auch schon einmal erwähnt, da gibt es ja den Sport-Contest, der auch legit durchgeführt wird und da hat sie auch teilweise die Männer haushoch geschlagen, also wirklich eine unglaublich sportliche Frau, die legit diese Rolle spielen darf als ESD von WWE.
Ja, definitiv. Wird mal das Match jetzt einfach noch schnell downrunnen, wenn man das so sagt. Und dann könnt ihr nochmal drauf eingehen. Ja, wie gesagt, Belair zeigte immer wieder ihre Stärke. Banks hat ja als Heel gewirkt, das hat man gesehen. Immer mal wieder an den Haaren gezogen, ist Rope mit benutzt. Hat halt versucht, alles auszunutzen, was geht. Gerade mit den Haaren, mit dem langen Zopf hat sie extrem gespielt. Hat auch dann mal ein Banks-Statement erst mit den Haaren durchgezogen von Bianca Belair. Das fand ich auch einen schönen Spot. Was der Ref ja dann immer unterbunden hat, immer wenn es an die Haare ging. Da kommen wir vielleicht dann nachher gleich drauf zu sprechen. Jedes Mal, wenn Sasha eigentlich irgendwas mit den Haaren gemacht hat, hat er sie angezählt oder gesagt, hör auf damit, das ist verboten. Ja, und dann gab es für mich den zweiten richtig, richtig schönen Spot. Und zwar aus dem Inside Cradle geht Bianca Belair in den Suplex hoch, hält sie dort, ja, gefühlt 20 Sekunden, geht mal auf zwei Ringseile mit ihr. Ja, und dann gibt es eigentlich den Move dreimal, als Sasha eigentlich wieder nach unten kommt und sich befreien will, aber Bianca mit ihrer Kraft sie immer wieder nach oben zieht. Man hat gesehen, wie viel Kraft man dafür benötigt, aber sie hat es immer wieder durchgezogen, also Wahnsinn. Ja, dann gab es noch einen schönen, schönen Spot am Turnbuckle, als Belair Banks ja praktisch nach unten wirft und Sasha wirklich hart auf den Boden aufknallt. Das hatte viel, viel Impact. Das fand ich auch einen sehr, sehr gelungenen Move. Gab es noch einen schönen Shooting-Star von Belair. Ich finde, man hat ja allgemein mit Belair extrem viel gemacht. Es war ein extremes Showing für Bianca. Sie durfte alles zeigen, von Kraft über Athletik. Also da hat man wirklich alles richtig gemacht. Und da gab es eine schöne Double-Powerbomb noch hinterher, aus der Sasha dann aber noch auskicken konnte. Und genau, den Bank-Statement, das habe ich schon erwähnt. Dann gab es einen 450 von Bianca, das durfte sie dann auch noch zeigen, dass er das auch noch kann. Was kann die Frau eigentlich nicht? da kickte Sascha aber ganz knapp aus, kurz vor Ende. Und dann gab es einen Spot, da habe ich mir gedacht, oh, der hat bestimmt schon wehgetan. Und das ist so das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, weil ja Sascha vorher mit den Haaren praktisch nichts machen durfte. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist, aber es gab diesen ja, Peitschenhieb mit ihrem Zopf auf die Bauchregion. Das hat geknallt. Ich weiß nicht, ob es akustisch hinzugefügt wurde oder ob es wirklich so laut war. Man hat ja auch nach dem Match die Wunde gesehen an Banks Hüfte, an Banks Rippenregion. War ja ein richtiger Cut vom Haar.
Und da würde ich auch noch gerne eingrätschen.
Ja.
Das finde ich nämlich irgendwie problematisch an sich vom Regelwerk. Wenn die Gegnerin jetzt an die Haare geht, führt das zur Disqualifikation, wenn du nicht loslässt. Aber sie darf ihre Haare halt einsetzen und die haben, glaube ich, nicht viel weniger Wirkung als ein Candlestick. Da würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass sie die Haare wirklich nur dann einsetzt, wenn der Referee wegschaut oder in solchen Situationen und das jetzt nicht so legal die Waffe sein darf. Das würde das, finde ich, auch besonderer machen danach.
Ja, das ist genau das, worauf
ich... Vor allem als Face, finde ich.
Das ist genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Das ist das Einzige, was ich in dem Match tatsächlich ein bisschen kritisieren würde, ist eben dieser Hairspot, dass sie damit halt zuschlagen kann. Ja, ich würde es auch so wie du sagen, geschickter einsetzen. Es ist ein cooler Spot, es ist ein innovativer Spot. Aber halt, ja, es hat nicht so richtig gepasst, fand ich. Ja, und dann gab es auch schon das Finish, dass Bianca Belair, es müsste ihr Finisher sein, ne? Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, mit ihrem Finisher dann tatsächlich den Sieg einfährt und sich wahnsinnig darüber freut, emotional wird, sie weint auch. Und der Kameramann, der auf die Familie zeigte, der ist mit ausgerastet. Also ich weiß nicht, ob er vor Freude mitgewackelt hat oder ob er ausgerutscht ist. Ich weiß es nicht. Die Kamera ist wirklich in alle Richtungen. Aber es war ja so ein, da können wir vielleicht später drauf eingehen, nochmal so ein, ja, Feder über den ganzen Abend, der sich so gestreckt hat. Aber da gehen wir später mal drauf ein. Ja, und dann ist Bianca Belair unsere neue Women's Champion, die leider sehr schnell auf R gehen musste. Aber ja, gehen wir da mal später drauf ein. Jan, jetzt habe ich viel erzählt. Was fandest du? Wie fandest du das Match und was hältst du von Bianca als neuer Women's Champion?
Grundsätzlich habe ich mir nichts anderes erwartet. Was mich sehr gestört hat, dass Bianca schon am Anfang wieder emotional war. Da wusste ich sofort, dass sie das gewinnt. Das hat sie vorher erfahren. Das hat mich wieder geärgert, dass sie es nicht versteckt hat. Na klar, Emotionen kann man nicht verstecken. Man kann es auch anders drüber bringen irgendwie. Ich habe sofort gewusst, wie sie rausgekommen ist, dass sie das Match gewinnt. Bei ihr kann man es leider nicht. Da ist sie schauspielerisch ein bisschen eingegrenzt, leider. Die gute Bianca. Aber so vom Match, vom Showing wieder mal richtig, wie sie da Sascha einfach herumgetragen hat. Und geniale Aktionen, wie gezeigt, die Dame. Wirklich, sie kann echt viel. Und dann auch dieser Moonsault, wo sie dann Sascha dann hochgehoben hat, einfach alles safe geworkt hat. Ja, für Sascha, auf die zum Zurückkommen. Sascha Banks hat noch nie ein WrestleMania-Match gewonnen. Die Streak must go on. 6 Manias hintereinander verloren. Bei der letzten Mania vor 2 Jahren ist sie ja rausgegangen. Also da war sie dann fast ein Jahr nicht mehr bei der WWE, weil sie noch angefressen war. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ah, ja.
Das zeigt im
Match. Aber, 6 Jahre hintereinander, das war. Ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, die wird auch bald hier einen WrestleMania-Moment einmal bekommen. Aber ja, mich hat es mega gestört, dass dieses Match so schnell, also dieser Out nach dem Match, diese Feier, einfach so schnell offline gegangen ist. So, okay, tschüss. Es ist ja noch viel weiter gegangen. Aber ihr Vater war auch ein Highlight, der ist ja ausgerutscht fast für die Bande, weil er sich so gefreut hat. Hat richtig cool ausgeschaut. Den hat sie ja auch schon, wo sie den Rumble gewonnen hat, vom Tisch runtergeflogen oder so. Also, die sind alle, glaube ich, so emotional, aber ja, wenn die Tochter so einen Titel gewinnt, warum nicht? Einmal Emotionen zeigen, und das war ganz schön zu sehen, was dieser Titel Bianca Belair bedeutet. So, Chris.
Ja, was war die Grundfrage jetzt eigentlich?
Was ihr so vom Match gehalten, wie das Match für euch ja war, okay, was ihr vom Match haltet Match. Und was Bianca für euch als Champion bedeutet oder wie ihr zu ihr steht.
Ja, zum Match. Es hat das gehalten, was ich erwartet habe, ein gutes Wrestling-Match. Nur eben der Aufbau, und das war meine große Sorge in der Vorschau schon, dass der zu viel zerstört hat, und leider war es gefühlt auch so, zumindest bei mir, die Crowd hätte auch mehr over sein können, war zwar da, aber wäre auch noch mehr gegangen, vor allem zum Schluss hin dann. Und ja, es hat generell gefehlt Richtung Rumble, dass sie da überhaupt eine Rolle spielt. Davor hatte sie ja überhaupt gar keine Matchpraxis. Und Rumble dann ihren großen Moment bekommen gegen Rhea Ripley bei den letzten zwei dann. Und jetzt die Road to WrestleMania stackt die mit Sasha Banks. Das hat leider so geschadet und hat das Ganze dann ein wenig geschmälert im Großen und Ganzen. Aber von der Action an sich war es natürlich ganz solide, ganz gut. Im Vergleich zu Sasha Banks gegen Bayley letztes Jahr im Hell in a Cell Match, da war es dann doch ein wenig dahinter. Und Bianca Belair ist Champ, ja, da muss man jetzt natürlich schauen, was macht man mit ihr. Wie der Jan schon erwähnt hat, am Mikrofon, habe ich auch bei SmackDown erwähnt, da ist sie sehr real. Das ist ja auch das, was man kritisieren kann. WWE Superstars sind nicht menschlich, kann man ja fast schon sagen, mit ihren Promos, mit ihren vorgeschriebenen. Und Bianca wirkt dann halt schon so real. Nur ist das ja auch nicht immer so gut. Und auch ihre Emotionen und so, das muss sie noch alles ein wenig besser unter Kontrolle bekommen. Und auch mal schauen, welches Programm man jetzt für sie aufbaut bei SmackDown. Kommt dann auch halt drauf an. Aber an sich, großer Fan von Bianca Belair seit NXT-Tagen. Weiß nicht, David, du warst ja anfangs nicht so begeistert von ihr rund um den Rumble.
Nee, ich war nicht begeistert, sondern ich fand einfach, sie kriegt den Platz zu schnell, weil sie kam ja im Endeffekt darauf von NXT und dann hat sie, ich glaube, 2 Monate später oder was, keine Ahnung, wie viel den Rumble gewonnen.
Na, sie ist ja nach WrestleMania letztes Jahr hochgezogen geworden. Genau, dann mit dem Mann Montez Ford, also mit den Street Profits, hat sie dann kurz eine Rolle gespielt und dann war sie ziemlich schnell weg vom TV-Bildschirm. Genau, und dann war sie plötzlich vor dem Rumble oder mit dem Rumble wieder da. Und das war zu schnell, wie du erwähnt hast.
Genau, das meine ich. Sie waren ja im Main-Roster, wurde null eingesetzt. Es gab ab und zu ein paar Videos. Und das war's dann. Also man hat sie null eingesetzt und erst zum Rumble hingepusht.
Und die Doku halt genau vor dem Rumble in der Woche.
Deswegen fand ich den Titel gewinnen. Ich gönne sie extrem. Sie ist eine super Athletin. Sie hat überraschenderweise mehr gezeigt, als ich gedacht habe. Ich dachte, das Match wird knapper werden. Aber war nicht so. Das Match war für mich eindeutig das zweitbeste Match vom Abend. Kann, glaube ich, jeder so unterschreiben, dass zumindest das zweitbeste war, wenn nicht eh das beste.
Notentechnisch das zweitbeste.
Genau, meine ich. Aber ich gönne sie auch die Emotionen, die gehören einfach dazu, auch wenn sie erfahren hat davor, dass die Deal gewinnt, ja, meine Fresse, was soll's. Da kann man schon mal zusammenbrechen, wenn man erfahrt, man wirklich Weltmeister, oder? Würde ich auch. Von dem her, ja. Aber jedenfalls, ich weiß nicht, es war fast ein Ticken zu früh, aber jetzt haben wir es absolut verdient. Hab wieder vergessen, was ich sagen will. Die Müdigkeit macht mich ein bisschen fertig, aber da bin ich fertig. Und ja, also Philipp übernimmt bitte.
Ja, mache ich, kein Problem. Ist auch schon sehr früh oder sehr spät, je nachdem wir sind.
Warte kurz, ja? Das wollte ich noch sagen. Fun Fact, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das war ja nicht mal ihr erstes Match bei WrestleMania. Das war ihr zweites Match.
Hatte sie letztes Jahr eins?
Letztes Jahr bei WrestleMania?
Nein, bei WrestleMania war 34. Da gab es den Battle Royal.
Da war sie mit?
Da war sie dabei, hat mich auch überrascht, habe ich nur durch Zufall erfahren erst.
Okay. Hätte ich nicht gewusst. Oh. Sogar ja, aber so
nicht im Kickoff. Das war in der Main-Show.
Ja, so kann sich die Zeit ändern, ne? Vom Battle Royale zur Women's Champion im Main Event. Ja, also ich fand es, das mal abzuschließen, ich fand es auch wirklich ein ansehnliches Match, das zweitbeste Match des Abends, für mich auch. Und ich bin gespannt, wo es mit Bianca hingeht. Ich hoffe, man baut sie weiter so auf. Ich finde sie sehr impressive in ihrem Work-Ethic, in ihrer Work-Art und hoffe einfach, dass man es beibehält. Was mit Sascha passiert, bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass es diesmal so enden wird wie vor 2-3 Jahren, als er dann mal komplett gequittet ist fast. Ich glaube, hier ist es einfach auf einem anderen Niveau passiert als damals. Und ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt mal das Main Event noch ab. Ich würde mal noch kurz sagen, was dann eigentlich noch passiert ist, nachdem die Kamera auf R ging. Jetzt kann ich ja mal noch kurz was zusammenfassen. Ich finde es auch schade, dass man es einfach schon gecuttet hat. Ich glaube, man hatte einfach nicht mehr Sendezeit. Ich glaube, das war das Problem. Ja, Montez Ford kam noch heraus. Ihr Mann trug sie noch auf den Schultern, um den Ring, hat mit ihr gefeiert, hat sich mit ihr gefreut, ist dann auch schnell wieder abgeduftet. Dann ja, hat sich Bianca im Ring noch auf Knie begeben, hat sich in Richtung Himmel bedankt und ist noch zu ihrer Familie, hat noch ausgiebig mit ihr gefeiert. Viele Tränen sollen geflossen sein auf allen Seiten. Und ja, dann ging sie auf die Stage. Und das ist halt so ein Bild, das gehört für mich zu WrestleMania am Ende immer dazu. Der Champion, der am Ende mit dem Titel dasteht, muss auf der Stage einfach mit einem Feuerwerk auf die Air gehen. Das ist so mein Spot, den hätte ich gern gesehen. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir mal noch zur Sternebewertung. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ich habe heute noch gar nicht angefangen mit der Sternebewertung, dass ich mal vorlege. Und ich bin am Ende bei einer 4,25 gelandet. Chris, was denkst du?
Ja, bei mir sind es geradeaus 4 Sterne.
Mhm. Ja, ich habe da ein bisschen runtergeschraubt. Ich bin wirklich bei 3,75 Sterne.
Wir reden jetzt eh noch vom Match selbst, richtig?
Ja, ja.
Gut, aber ich lasse das denn.
So ja, wie du halt.
Ich kriege da auch glatt 4 Sterne.
Okay, gut, gut. Ja, und das war WrestleMania 37, sagt man auf Englisch. Naja, 37, ja, kurz überlegen. Night One. Es ist so spät. Ja, was ist denn so euer Fazit zur Show? War es gut aufgebaut? War die Card, ja, die Matchreihenfolge gut gewählt? War die Card in WrestleMania worthy? Ja, was ist so euer Fazit so zur Show allgemein? Ich würde mal bei unserem Istanbul-Korrespondenten Jan anfangen.
Ja, keine Ahnung. Wenn ich auf die Matchcard geschaut habe, wenn ich jetzt nochmal meine Sternebewertung mit der Matchcard vor mir sehe, denke ich mir nur, habe ich mir die Show wirklich angeschaut? Sagen wir so mal, für die größte Überraschung natürlich ist das Cesaro vs. Rollins. Wenn dieses Match mich enttäuscht hätte, hätte ich ausgeschalten, gleich nach dem dritten Match. Und das war es dann eigentlich schon. Dann war ich gar nicht mehr gehypt auf irgendein Match, vielleicht noch Belair gegen Sasha. Aber dann das Shane-Match gegen Strowman begeistert mich auch. Vom Opener her, ja, kann man bringen. Das mit diesen generischen Sounds, ich hoffe, die stellen das morgen komplett ab, weil das hat mich so rausgebracht die ganze Zeit. Und die Crowd muss morgen mehr da sein bei den Matches. Also morgen haben wir Kevin Owens gegen Sami Zayn. Also das musste schon ein Showstealer werden. Und da erwarte ich mir sogar ein besseres Match als das mit Cesaro gegen Seth Rollins. Also ja, die Show gesamt, ja, da müssen wir eh nur schauen, was wir dann Gesamtwertung im Durchschnitt dann haben. Ja, schauen wir mal, wie es morgen wird, aber ich hoffe, dass morgen nochmal alles draufgelegt wird. So wie gut wieder Takeover kann es halt nicht sein. Takeover waren beide echt überragend. Ja, Chris.
Ja, also der Opener war grundsätzlich perfekt gewählt, nur unter den Umständen halt hat das alles gelitten. Aber wenn ich es in normalen Umständen hernehme, es hätte alles um 2 Uhr begonnen, Opener perfekt. Zweiter Match auch perfekt gewählt. Ich hätte überhaupt nicht auf die Card gepackt, aber das ist egal, es war oben. Von dem her wäre ein Cooldown nach einem heißen Opener richtig gewesen. So war halt irgendwie alles ein Cooldown, weil es im Wasser war. Schlechter Wortwitz um 8 Uhr in der Früh. Dann ja, dritte Match war Seth Rollins gegen Cesaro. Auch das war perfekt gewählt, das hätte nachher auch wieder alles angeheizt, hat so auch. Da waren wir dann wieder auf normalem Level, würde ich sagen. Da hat das dann keinen Unterschied mehr gemacht, der schwierige Anfang. Weiter dann mit dem Tag Team Match, ja, zwischendurch wieder rein, das hätte auch gepasst, so ein 10 Minuten Omos Match. Dann Braun Strowman, Shane McMahon, hat halt von diesem einen Spot gelebt, kann man auch so machen, wenn man es unbedingt möchte. Und dann waren wir eh schon beim Co-Main Event, da habe ich schon alles gesagt. Absolute Frechheit in meinen Augen gegenüber allen anderen. Und Main Event, ja, wie auch erwähnt, Opener war eigentlich der prominente Spot. Von dem her hat sich das auch perfekt ergeben, dass man die Frauen theoretisch ins Main Event packt. Und ja, somit die Struktur war voll in Ordnung und die Show selbst hat mich leider kaum unterhalten. Und auch wenn ich jetzt so den Noten durchgehe, das bestätigt irgendwie so meinen Eindruck, den ich direkt nach der Show auch mit Jan besprochen habe. Und morgen verspricht auf jeden Fall vieles. Sehr viele gute Matches, auch gute Aufbau geleistet für einiges davon. Und da freue ich mich dann doch ein wenig nach der Enttäuschung für mich heute. Weiß nicht, David, du warst, glaube ich, ein wenig mehr begeistert.
Ja, ich war mehr als positiv überrascht von der Show. Ich hatte wirklich wenig Erwartungen nach unserer Preview von WrestleMania, wo wir die Karte durchgegangen sind. Weil ich mir dachte, der Aufbau ist bei den meisten einfach nicht da oder einfach eine Katastrophe. Aber ich wurde so überrascht, es waren so gute Matches, es war unglaublich. Bei ein paar wusste man schon, die können oder werden gute Matches werden. Ein paar musste es sogar so sein, aber bei den anderen waren einfach keine Erwartungen da. Und die haben komplett überzeugt zum Teil. Das ist unglaublich gewesen. Aber eins, was ich halt extrem kritisieren muss, sind die eingespielten Reaktionen. Das ist ein Schlag in die Fresse für jeden Fan, der da ist. Das kann man nicht bringen, egal wie die Crowd ist, das darf man nicht bringen. Aber im Großen und Ganzen, ich freue mich jetzt extrem auf die Nacht 2. Hoffe ich kriege noch genug Schlaf bis dahin, weil mein Terminkalender ist echt schon verplant heute. Ist komplett voll, aber ja, ich bin überaus durchwegs zufrieden. Ich bereue es überhaupt nicht, wach geblieben zu sein. Und ja, ich gebe weiter an den Moderator.
Ja, noch kurz zu den Zuschauern möchte ich noch was eingrätschen. Die waren wirklich gar nicht da, gefühlt teilweise, und haben irgendwie so komische Gesten gemacht, wie vom Thunderdome-Monitor,
Das
mit
stimmt,
Daumen
ja.
nach oben und Daumen nach unten. Da habe ich geglaubt, sind das jetzt Roboter oder so, die da in der ersten Reihe sitzen. Ich war komplett verwirrt. Ich habe noch nie so eine weirde Crowd gesehen. Nicht mal in Saudi-Arabien waren die so komisch drauf. Das habe ich über, da war ich komplett überrascht, wie die drauf waren.
Oh, jetzt
Da hoffe ich,
überrascht
dass die
sogar.
morgen mehr Bock haben oder wie auch immer, was da gefehlt hat oder was da los war. Aber jetzt ab zum Philipp.
Ja, dann ziehe ich auch nochmal mein kurzes Fazit. Ich fand die Show auch gut aufgebaut. Ich habe überlegt, ob man vielleicht Cesaro gegen Rollins, aber da hätte es vielleicht eine gute Story gebraucht, einen prominenteren Spot vielleicht im Co-Main-Event geben können, aber es macht schon Sinn, dass Bad Bunny da gelandet ist mit einer hoppelnden Häschenarmee, der Aufmerksamkeit halber. Ja, aber ansonsten, ich war lange gar nicht auf Mania gehypt. Ich wollte es natürlich trotzdem schauen, aber lange war ich so, ja, kommt halt. Aber jetzt dann so, gestern ging es eigentlich los, nachdem ich auch Stagebilder gesehen habe und ja, was die so planen und so. Ich weiß nicht, ich war mega am Hype. Mich hat die Stage irgendwie übelst gefasst. Also definitiv Top 3 Stages bei WrestleMania. Ja, und ich habe trotzdem nicht viel erwartet. Aber für mich gab es einen guten Opener, ein sehr gutes Match in der Mitte und ein sehr gutes Match zum Ende. Ja, und so hatte man am Ende drei wirklich gute bis sehr gute Matches. Man hatte mit Braun gegen Shane so einen kleinen Ablenker und man hatte auch Zeit auf Toilette zu gehen, zum Beispiel im zweiten Match. Also es war alles dabei, was man zu einer Wrestling Show braucht. Ja, und am Ende muss ich sagen, hat mich Night One mehr überrascht, als ich gedacht habe. So ist mein Fazit zu der Show. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen negativ fand, das wir vorhin mal kurz anklingen lassen, war die Kamerafahrten oder die Schnitt Momente oder die Cuts oder es war alles manchmal so völlig übertrieben, so mehrere Cuts am Stück und die Kamera, der eine rutscht aus, der andere, der filmt irgendwo hin. Das war für mich manchmal so ein bisschen, ja, komisch. Aber naja, es ist halt, wenn man live ist, passiert sowas. Ja, der Ringsprecher war so ein bisschen mein Highlight des Tages, dass er das falsche Announcement gemacht hat. Das fand ich ganz lustig. Ja, aber alles in allem eine runde Sache für mich, WrestleMania. Ich bin auch gehypt auf Night 2. Und würde auch sagen, jetzt nach ja, 1:40 fast, denke ich, mach mal den Sack zu hier. Ich fange mal an. Ich bedanke mich, dass ich hier als Mod mal arbeiten durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit euch macht es immer wieder Fun. An die ganzen Leute, die zugehört haben, natürlich auch wieder unterstützt das Programm hier. Lasst ein Like da, followt überall, was es gibt: Social Media, YouTube, Spotify, überall. Wehe, wenn nicht. Nein, Quatsch. Und ja, in diesem Sinne, ich gehe jetzt pennen. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder einen schönen Sonntag und ja, bin erstmal raus. Ich gebe jetzt mal an die Reihenfolge ab, wie es bei mir hier steht. Chris, Jan und dann darf der David beenden. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, wie der Philipp schon erwähnt hat, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Der 10.000. Podcast in dieser Woche gefühlt schon mit uns. Ich hoffe, wir gehen euch nicht schon auf den Sack. Und ja, zweimal müsst ihr uns noch ertragen. Night 2 von WrestleMania und Raw After Mania. Dann hoffentlich mit positiverem Feedback von mir. Heute leider nicht so auf meine Kosten gekommen. Dafür war der Podcast wieder sehr entschädigt, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke, Jungs. Und in diesem Sinne, genießt Wrestling, genießt Night One. Jan, deine Bühne.
Ja, Bei mir ist es schon 9 Uhr in der Früh, also nicht 8 Uhr. Und ja, ich bin hundsmüde jetzt da und gehe jetzt erstmal ins Hotel, zum Hotelbuffet, hau mir ein Frühstück rein, nicht so deftig heute. Und dann muss ja irgendein Idiot das Video auch noch cutten. Und
auch Spotify. Nee, dann muss es teilen auch noch.
Ja, teilen auch noch. Also es ist mega aufwendig gerade, diese ganze Woche. Ja, morgen Night 2, dann Monday Night Raw und dann AEW am Mittwoch. Und dann bin ich mal für 1-2 Monate mal ein bisschen raus. Ja, in diesem Sinne sage ich jetzt mal gute Nacht. Wir hören uns morgen. David, deine Worte.
Ja gut, ich will mich nochmal bedanken beim Moderator. Du hast einen super Job gemacht. Weiter so. Und ja, war eine geile Mania für mich persönlich. Ich freue mich irrsinnig auf Night 2 heute. Und dann geht's halt wieder weiter mit dem Fallout. Da bin ich auch gespannt, wie er zurückkommt, wie er raufgezogen wird. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Jetzt ist erstmal die zweite Nacht von Mania und der geile Mania mit dem Triple Threat. Und ja, gut. Also, weiß nicht. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Nacht haltet. Das ist ja echt gespannt, weil im Podcast-Team gehen die Meinungen auch schon extrem auseinander. In den Kommentaren wird es nochmal zerfetzt, vermutlich. Und ja, also lasst es hören. Schreibt eure Meinung. Wir hören uns morgen oder sehen uns morgen. Wir lesen die Kommentare sowieso. Haut rein. Ciao, ciao.